Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in den Montag, in die Woche und hattet ein besseres Wochenende als ich. In diesem Sinne doch kein Monolog, weil ich habe das Wochenende schon wieder krank im Bett verbracht. Ich muss unbedingt mal zum Arzt gehen. Was heißt heute keine Monologe, aber dafür habe ich euch zwei grandiose Gespräche mitgebracht. Das eine ist mit Patrick Kaczmarski. Wir reden über den Zerfall der Weltordnung. Es ist so eine Mischung aus Selbsthilfegruppe und wie schlimm sieht die Welt aus. Selbsthilfegruppe in Bezug auf die deutsche Innenpolitik. Und der Rest ist sehr fachbezogen zu seinem Buch und grandios. Also hört ja rein, ja, ganz, ganz groß. Das Gespräch ist auch als Video auf meinem YouTube-Kanal. Und das andere Gespräch mit Nils Kumka ist noch grandioser. Es geht um Polarisierung. Und Nils hat eine unglaublich eingängige Stimme. Ich wünschte, er wäre irgendwie im Podcastland unterwegs. Hat mir sehr gut gefallen, auch so vom Ton her, mit ihm zu reden. Hört euch das auch auf alle Fälle an. Ja? Beide Gespräche heute sind mir super, super wichtig. Und ich hoffe, dass sie euch auch nahegehen, euch weiterbringen und euch schön in dieser Woche begleiten und gut in den Montag starten lassen. Also das habe ich euch heute mitgebracht, kein Monolog. Nächste Woche, ich habe alles, ich habe Skripte da, ich habe es nur nicht aus dem Bett geschafft. Schlimme Bauchschmerzen. Ja, tut mir an der Stelle sehr, sehr leid, aber leider Gottes rennt uns die rechtsextreme Politik in Japan ja nicht weg. Und deswegen nächste Woche. Versprochen. Nächste Woche. Okay. Insofern hoffe ich, dass euch die heutige Folge trotzdem gefällt, auch ohne Monolog. Wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, wisst ihr, wie es geht. PayPal ist die Überweisung. Findet ihr alles in den Shownotes. Würde mich recht großartig freuen. Noch mehr freut es mich, wenn ihr den Podcast teilt, liked, weiterempfehlt. Und davon lebe ich ein bisschen, also mental, von eurer Unterstützung, eurem Feedback und der Tatsache, dass mein Podcast auch ankommt und gemocht wird. Also, ja, an der Stelle hoffe ich, ihr bleibt gesund. Wir hören uns. Bis bald. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute den wunderbaren Nils C. Kumka zu Gast. Schön, dass du hier bist. Wir wollen heute ein bisschen oder vielleicht auch ein bisschen mehr über Polarisierung sprechen. Und dazu hat Nils auch ein wunderschönes Buch geschrieben. Das ist bei Surkamp erschienen, dort für 18 Euro in analoger Form zu erstehen. Alles zu dem Buch findet ihr natürlich in den Shownotes. Gibt es auch digital. Und herzlichen Dank an den Verlag für die Zusendung meines Exemplars. Und hi Nils, dass du da bist, freut mich sehr. Und vielleicht kannst du gleich mal klären, was ist denn das C, wofür steht denn das?
Ach so, das ist einfach mein zweiter Vorname. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Das C steht für Christian, falls es irgendwen interessiert.
Sehr gut. Bevor wir in das Buch kommen und zur Polarisierung, die ja gefühlt jeden Tag schlimmer wird, erzähl doch mal kurz meinen Hörerinnen und Hörern, wer ist Nils Christian Kumka und wenn ja, wie viele?
Ich wusste nicht, dass wir mit so schwierigen Fragen einsteigen. Also ich bin Soziologe und ich vertrete zurzeit die Professur für soziologische Theorie in Bamberg und bin sonst wissenschaftlicher Mitarbeiter in Bremen am Sozium, das Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik. Und ich koordiniere zurzeit ein Forschungsprojekt, das ich zusammen mit Sarah Speck, Oliver Nachtwey und Markus Brunner leite, zum Thema Produktion verschwörungstheoretischen Wissens im deutschsprachigen Raum. Das sind so die Sachen, die ich gerade mache.
Oh, das klingt super leicht. Hast also absolut viel Langeweile. Ich meine, alleine bei dem Thema Ungleichheit, du weißt ja, der Kanzler sagt, wenn wir einfach nur mehr arbeiten und weniger faul sind, dann verschwindet die Ungleichheit von ganz alleine.
Jo. Ausprobieren. Ich bin relativ gleich mit mir selbst und ich arbeite sehr viel. Insofern stimmt es vielleicht.
Vielleicht sollte Friedrich Merz mehr arbeiten und und dann auch entsprechend mehr die Klappe halten, dann wird es vielleicht auch was mit dem Land. Sonst, hast du das Gefühl, dass er mit Absicht die Polarisierung vorantreibt? Dass er Leute mit Absicht auf den Baum hochjagt? Oder ist das nur, weil er absolut kein Gespür für Menschen hat?
Also Protzelein mal zur Seite. Das mit der Polarisierung ist so einfach nicht, deswegen habe ich da so ein Buch zugeschrieben. Weil es ja wirklich so ist. Also ich meine, du hattest das eingangs gesagt, die wird gefühlt jeden Tag schlimmer. Mit dem Eindruck bist du auf jeden Fall nicht alleine. Ne? Wir wissen, dass ungefähr 80% der bundesdeutschen Bevölkerung sich Sorgen machen in Umfragen, zumindest sagen sie das in Umfragen, dass die Polarisierung zunimmt oder die Spaltung der Gesellschaft und dass es zunehmend schwieriger wird, miteinander ins Gespräch zu kommen und all diese Dinge. Gleichzeitig wissen wir aber auch aus der soziologischen Empirie, dass das, was für gewöhnlich unter Polarisierung verstanden wird, nämlich dass die Meinungen sich immer weiter auseinanderentwickeln, dass wir sozusagen zu lauter politischen Themen immer extremer auseinanderdriftende Meinungslager haben, die sich verfeindet gegenüberstehen, dass wir die witzigerweise in der Bevölkerung gar nicht finden. Na, also einschlägig ist da das Buch von Mao und Kollegen von der Humboldt-Universität vor 3 Jahren, Triggerpunkte hieß das, die haben das ziemlich detailliert aufgezeigt. Dass wenn man das mal abfragt, dann stellt man fest, dass die meisten Leute sich bei den meisten Themen erstaunlich einig sind. Und da, wo sie sich nicht einig sind, es kommt durchaus auch vor, dass es Themen gibt, wo die Meinungen auseinandergehen, aber da geht es halt wild durcheinander. Na, also, dass jemand gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist, führt halt nicht automatisch dazu, dass er auch für geschlossene Grenzen ist, führt nicht automatisch auch dazu, dass er die Ehe für alle ablehnt oder so. Das heißt, diese großen Einstellungslage, die gibt es einfach nicht. Das heißt, das, was wir mit Polarisierung in der soziologischen Empirie in der Regel meinen, das muss man so vorsichtig sagen, weil im Alltagssprachgebrauch ist das nicht ganz so klar, was gemeint wird, aber das zumindest, das finden wir so einfach nicht. Und das war ja der Anhaltspunkt für meine eigenen Überlegungen zu sagen, das kann man jetzt erstmal so konstatieren und sich dann fragen, warum die Leute das nicht merken. Also warum sorgen sich 80% der Leute weiterhin darum, obwohl es doch gar nicht da ist. Dann bleibt man mit diesem etwas unbefriedigenden Schluss, die Leute checken es halt nicht. Oder man kann sich überlegen, ob die vielleicht was anderes meinen damit. Ne? Und wenn man aber zu diesem was anderes meinen kommt, dann wird die Sache irgendwie kompliziert. Weil einerseits kann man feststellen, es gibt durchaus auch in der Bevölkerung sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen, was Polarisierung sein könnte. Das heißt, ein Stück weit steht auch der Verdacht im Raum, 80% der Leute sorgen sich um Polarisierung, heißt gar nicht, 80% der Leute sorgen sich um dieselbe Sache, sondern 80% der Leute sorgen sich um das, worum sie sich halt sorgen und nennen das Polarisierung und haben dann das Gefühl, sie sind gut aufgehoben, weil alle anderen sich auch um ihre Sorgen sorgen. Und das Ganze klingt auch noch gleich nach einer soziologischen Diagnose und das ist ja auch fein. Aber auf der Ebene kommt man ja auch nicht richtig weiter. Was mir in der qualitativen Sozialforschung aufgefallen ist, also ich mache viel so Forschung, die nicht mit Umfragen arbeitet, sondern wo es eher darum geht, die Leute mal reden zu lassen, um mal zu gucken, worauf die so kommen, wenn man sie einfach reden lässt. Und dabei auffällig, wenn Leute über Polarisierung reden, dann meinen sie zwar oft Unterschiedliches, aber eine Sache haben eigentlich alle Leute, die ich dazu befragt habe, gemein, nämlich sie reden gar nicht über Meinung. Also es gibt ja so eine fast schon eine Phrase oder so eine Figure of Speech, die kennst du vielleicht auch. Früher waren wir doch auch nicht einer Meinung und konnten trotzdem miteinander reden. Das ist so ein bisschen die Standardart, wie Leute über Polarisierung reden. Ja, die beschreiben Situationen, in denen gestritten wird. In der Talkshow, im Fernsehen. Der Minister kommt nicht an Land auf dem Rückweg vom Urlaub, weil zornige Protestierende den Fähranleger blockieren. Es gibt
Ja.
Proteste auf der Straße, Weihnachtsstreit. Also, die beschreiben sozusagen Streitigkeiten und stellen dann aber fest, das Problem ist die Streitigkeit, nicht das mit den Meinungen, sagen sie. Ne? Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt für meine Überlegung zu sagen, vielleicht haben wir das Pferd auch so ein bisschen von hinten aufgezäumt, als wir die ganze Zeit nach den Meinungen gefragt haben. Vielleicht müssten wir uns, um eigentlich auch näher an dem zu bleiben, was die Leute eh umtreibt, vielleicht müssten wir uns viel eher fragen, was in der politischen Kommunikation passiert. Also da, wo Leute sozusagen Politik sehen. Die gucken sich ja nicht gegenseitig in den Kopf, sondern die hören sich gegenseitig beim Reden zu. Und da scheint es irgendwie was zu geben, was sie verstört. So, und das war jetzt ein ganz langer Umweg, um zurück zu Friedrich Merz zu kommen. Ich glaube, Also über den Charakter von Friedrich Merz möchte ich keine Spekulationen anstellen und über seine Fähigkeiten jetzt erstmal auch nicht. Das ist gar nicht mein Metier.
Nee, das mache ich dann.
Aber was man festhalten muss, ist, Politik funktioniert in der Regel so. Also die Idee, dass jemand sich hinstellt und für die Bevölkerung spricht, die ist zwar sehr verbreitet, weil das jeder für sich in Anspruch nimmt, aber praktisch passiert das so gut wie nie. Sondern politische Integration, also die Idee, dass sozusagen Leute mich unterstützen, funktioniert in der Regel über Abgrenzung. Ja, das heißt, dass man aneckt, ist, ob das Absicht ist oder nicht, ein Feature und kein Bug politischer Rhetorik. Also man muss sozusagen ein Stück weit mit dieser Frontstellung spielen, um klarzumachen, wofür und wogegen man steht, um den Leuten eine Orientierung darin zu bieten, wie sie sich identifizieren. Das ist ein bisschen kompliziert, da gehen wir bestimmt gleich näher drauf ein. Aber deswegen würde ich erst mal sagen, dass diese Sorge darum, die Politik würde das Land spalten oder ein bestimmter Politiker würde die Bevölkerung spalten und die Leute gegeneinander aufbringen, die hat immer so ein bisschen was Eitles, weil die mit, oder nee, eitel eigentlich nicht, eigentlich eher so ein bisschen was Romantisches. Ne? Also so eine Idee, es gäbe, so ein bisschen eigentlich vormodern, so es müsste einen Potentaten geben, der das Volk in Gänze repräsentiert. Aber so funktioniert demokratische Repräsentation überhaupt nicht.
Also, bist du der Meinung, dass Menschen ein Problem damit haben, aktuell in unserer Gesellschaft, dass sie mehr sehen, dass es Streitigkeiten gibt? Ich meine, nehme ich jetzt mal als Beispiel letzte Generation. Alle Leute waren genervt davon, wie sie demonstriert haben. Also immer, wenn man dann Leute gefragt hat, dann habt ihr ein Problem damit, dass Menschen darauf aufmerksam machen, dass es Klimawandel gibt und dass dafür protestiert wird, dann hieß es immer, nein. Aber das stört mich dann halt, wenn sie den Straßenverkehr blockieren. Und im Prinzip ist es ja ein bisschen auch so gewesen mit den Bauernprotesten, aber erstaunlicherweise hatten die Menschen da mehr Verständnis für die Art und Weise des Protests als für Kinder, die dafür protestieren, dass sie in Zukunft nicht auf diesem Planeten verbrennen. Also ist da, stört es die Menschen, dass es grundsätzlich Leute gibt, die jetzt eher gefühlt zunehmend ihren Protest auch durch auf die Versammlungsfreiheit sozusagen zurückgreifen und sagen, also wir protestieren jetzt hier auch mal lautstark und es könnte auch aggressiver sein. Oder im Fall von letzte Generation nicht zwangsweise aggressiv, aber du weißt, was ich meine. Stört das die Menschen? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in Deutschland die Wählerinnen und Wähler doch eher lieber Streitigkeiten ohne großen Konflikt gelöst haben wollen.
Ja, das ist ja auch immer netter, wenn man schnell aufeinander kommt. Aber ich glaube, das sind drei Sachen auf einmal, die du da abrufst. Also ich glaube, zuallererst würde ich festhalten, ich glaube in der Tat, dass ein Großteil der Polarisierungssorge damit zusammenhängt, dass wir Differenz verstärkt wahrnehmen. Das stimmt. Ich glaube, das ist gar nicht vor allen Dingen bei Protesten so. Die werden da eher reingerechnet. Ich glaube, die Medienrevolution der vergangenen Dekaden ist da viel wichtiger. Also
Da
man
hast du ja auch
muss.
ein Buch geschrieben.
Ja, natürlich.
Das kommt auch nicht von uns, keine Angst.
Kleiner Werbeblock. Nein, aber also man muss sich einfach klar machen, glaube ich. Wir alle haben in unserem Alltag Routinen dafür, mit wem wir über was reden. Und das müssen wir gar nicht bewusst machen. Das ist einfach so, wir haben ein Gespür dafür, mit wem wir welches Gespräch suchen und mit wem nicht. Und das führt dazu, dass wir leidlich harmonisches politisches Sozialleben haben, in der Regel, von Ausnahmen abgesehen. Das hat den ulkigen Effekt in der Tat, dass auch in Umfragen immer wieder rauskommt, die meisten Leute sind der Meinung, dass die meisten Leute ihrer Meinung sind. Und das hängt damit zusammen, glaube ich, dass wir so eine bestimmte Form der Meinungsdifferenz im Alltag kaum vorkommen, normalerweise, weil man die vermeidet. Und jetzt ist es so, dass mit dem Aufstieg digitalisierter Kommunikation als selbstdokumentierender Kommunikation, das ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Das heißt nur, wenn wir im Internet miteinander kommunizieren, dann schreiben wir das da in der Regel hin und das bleibt dann da stehen. Das ist nicht wie wenn wir miteinander reden und die Wörter sind danach einfach weg. Das hat die Chancen zur Beobachtung von Kommunikation exponentiell vermehrt. Also wir sehen einfach viel mehr Gequatsche von viel mehr Leuten den ganzen Tag. Und unkontrolliert. Und das heißt, wir sehen auch viel mehr abweichende Meinungen als früher. Und das überfordert uns ein Stück weit. Und die Sorge vor Polarisierung ist auch eine Art, damit umzugehen. Ja? Also wir sehen sozusagen dieses wilde Durcheinander von Sachen, die wir sonst nicht gehört hätten. Völlig bizarre Takes von irgendwelchen Leuten, irgendwelche Prominenten, die sich zu Sachen äußern, zu denen wir dachten, sie haben gar keine Meinung, all diese Dinge. Und wir verstehen das für uns besser als eine übersichtliche Lage, wenn wir sagen, ah ja, es gibt da eine Polarisierung, die besteht aus folgenden Lagern, dann müssen wir die Leute nur noch zurechnen, dann hat der Tag wieder Struktur.
Ich grätsche mal hier an der Stelle rein. Ich hätte dann nämlich eine Frage. Wir haben ja diese Medienrevolution, die du erwähnt hast, diese sozialen Medien, die in Teilen einfach einzelnen Personen gehören mit sehr viel Geld und Macht entsprechend, die kontrollieren können, was wir sehen und wer gesehen wird, also den Algorithmus. Und da haben wir zum Beispiel im Fall von Elon Musk jemanden, der die krudesten Thesen und die extremsten Meinungen dann auch eher durch seinen Algorithmus befördert, wo wir sagen würden, und die Triggerpunkte belegen das ja vor allem auch für die deutsche Gesellschaft, das ist nicht Mehrheitsmeinung. Das ist absolut nicht Mehrheitsmeinung. Da gibt es so Äußerungen dann auch von der AfD, wie von wegen Remigration, also alle ausweisen, die nicht ethnisch deutsch sind. Oder ja, wir wollen auch so eine also Grenzpolizei, die die Möglichkeit hat, ohne gerichtlichen Beschluss einfach deine Haustür einzutreten, kommt jetzt mittlerweile von der AfD. Also wie in den USA, dass du Leute einfach aus ihrer Wohnung rauszerren kannst, dass du Kinder in irgendwelche Lager stecken kannst. Und ich würde sagen, nein, das ist alles absolut nicht Mehrheitsmeinung. Aber wenn du das permanent in diesen sozialen Medien siehst, dann fängst du schon an, dir Sorgen zu machen. Bin ich jetzt falsch? Ja? Also nehme ich etwas nicht wahr in meiner Umgebung? Droht hier die Gesellschaft sozusagen in eine Richtung zu kippen, die ich so nicht mittragen könnte oder die ich so nicht mitbekomme? Also worauf ich hinaus will, ist, dass diese sozialen Medien halt diesen ganzen düsteren Unrat verstärken, der sonst in der öffentlichen Diskussion, in der öffentlichen auch Meinungsbildung und auch in der Medienlandschaft ja überhaupt keine Rolle spielen würde.
Ja, nein, vielleicht. Also ich stimmt alles auf eine Art. Gleichzeitig gibt es zwei Abers. Das eine ist, wo wir in der Tat versuchen, empirisch nachzuweisen, was für einen Einfluss auf Meinung Social Media hat. Da beißen wir in der Regel auf Granit. Das hat auch was mit Messschwierigkeiten zu tun. Also, dass man was nicht messen kann, heißt ja nicht, dass es nicht da ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht so eindeutig da, dass man sagen könnte, naja, das schreiben wir einmal auf, wie es ist, und dann sehen wir, wie es ist. Es scheint ein bisschen komplizierter zu sein. Das macht nicht weg, dass es da Probleme gibt. Aber es war mir deswegen wichtig zu sagen, es gibt noch mal einen anderen Effekt, und der klang bei dir auch so ein bisschen durch. Nämlich gar nicht so sehr, Leute gehen auf Social Media, sehen dieses Zeug und ändern dann ihre Meinung. Also sehen dann, dass da Leute so wüstes Zeug schreiben, und dann denken sie sich, vielleicht ist das auch richtig so oder so. Sondern Leute gehen auf Social Media und haben danach das Gefühl, die Gesellschaft ist gespalten. Und das haben sie, glaube ich, weil in der Tat sie auf Social Media die ganze Zeit politischen Konflikt beobachten, den sie in ihrem Alltag nicht beobachten. Und ein Punkt dabei ist sicherlich, dass da Positionen verstärkt werden. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber es fällt auch bei Social Media Plattformen, bei denen das nicht so eindeutig der Fall ist, also bei Blue Sky zum Beispiel, auf, dass politische Diskussionen deswegen nicht unbedingt weniger hitzig sind, auch wenn sie dann zwischen anderen Leuten verlaufen. Und das hat mich zu dem Punkt gebracht, zu sagen, vielleicht gibt es an Social Media noch was, was sagen, greift, bevor die Algorithmen kommen oder irgendwelche sinistren Agenten kommen. Und ich glaube, das gibt's. Und das ist in der Tat das, was ich gerade schon angedeutet habe, diese Komplexitätsüberforderung. Ne, man macht sich überhaupt nicht klar, was das für eine seltsame Situation ist, in die man sich da begibt. Also bevor es irgendwelche Algorithmen gibt oder so. Einfach der Umstand, also da reden eine prinzipiell unbegrenzte Zahl von Leuten, die sich gegenseitig nicht kennen, die sich gegenseitig nicht sehen, unter Echtzeitbedingungen über ein Thema, auf das sie sich vorher nicht geeinigt haben.
Und an der Stelle nochmal eingesprungen, wir wissen gar nicht, wie viele davon überhaupt echte Menschen sind.
Genau, aber das witzigerweise, also das Problem, ob die echt sind, ist ja quasi schon downstream von dem Problem, dass selbst wenn sie echt sind, ich nicht weiß, wer sie sind.
Ja, das stimmt
Also
natürlich. Aber wenn wir, wenn, also es gibt ja mittlerweile auch Untersuchungen, wonach zum Beispiel in Rumänien bei der Präsidentschaftswahl die Unterstützer für den antidemokratischen Kandidaten, für den rechtsradikalen Kandidaten, auf TikTok zu großen Teilen 60% Bots waren. Keine
ja.
Menschen.
Wobei das mit den Bots ist ein echt, also das muss ich sagen, das ist ein wirklich hakeliges empirisches Problem. Weil in der Regel die Heuristiken, mit denen wir nachweisen, ob etwas ein Bot ist, keine trennscharfe Unterscheidung zwischen menschlichen Akteuren und Bots vornehmen, sondern erstmal nur feststellen, dass es hochwahrscheinlich ist, dass was ein Bot ist, weil es Dinge tut, die wir Menschen eigentlich nicht zutrauen. Muss man aber der Fairness halber sagen, Menschen tun auch die ganze Zeit Dinge, die wir Menschen nicht zutrauen.
Das ist wahr. Ich traue Menschen, um ehrlich zu sein, den größten Quark zu.
Aber das ist, glaube ich, gar nicht der wesentliche Punkt. Ich glaube schon, dass wir sagen können, es gibt Akteure, die versuchen, diese Dynamiken zu manipulieren. Ich wollte nur erstmal darauf hinweisen, bevor wir überhaupt zu manipulieren kommen, muss die Dynamik da sein. Und die Dynamik ist, das, was ich gerade beschrieben habe, erzeugt eine Situation, die kein vernünftiger Mensch überschauen kann und bei der man eigentlich auch nicht weiß, warum man da überhaupt was schreibt und wie man das macht. Und was ich in meiner Forschung beobachten konnte, ist, die Art und Weise, wie Leute das für sich pragmatisch handelbar machen, ist ironischerweise, dass sie davon ausgehen, dass es Polarisierung gibt. Also, wenn ich mir sozusagen dieses größtmögliche Rauschen vorstelle, wo alle Leute zu allen Themen irgendeine Meinung haben, ohne dass ich weiß, wer sie sind und ob sie mir Böses wollen und so, dann ist eine Art und Weise, diese Komplexität für mich handhabbar zu machen, davon auszugehen, dass es zwei Teams gibt, weil ich dann eigentlich bei denen, die ich treffe, nur noch gucken muss, zu welchem Team sie gehören. Und dann kann ich mich dementsprechend darauf einstellen. Das verfehlt die ganze Zeit die Realität, das ist aber nicht so schlimm. Solange alle davon ausgehen, kann man trotzdem sinnvoll weiterkommunizieren. Und das wird man sehen, ich meine, diejenigen unter den Hörerinnen, die gelegentlich so Microblogging-Plattformen besuchen, mögen das mal überprüfen. Das funktioniert in der Regel so, dass Leute sowas schreiben wie: Zu diesem Konflikt habe ich eine ganz schrecklich ausgewogene Meinung, nämlich die folgende. Leider sind da draußen lauter Verrückte unterwegs, die den folgenden Extremmeinungen zuneigen. Und die sind so verrückt, dass ich mich jetzt davon klarstmöglich abgrenze. Und wenn das alle machen, entsteht darin lustigerweise genau die zwei Lagerkommunikation, die alle unterstellen. Ja, und das erzeugt sozusagen eine Dynamik, die dann relativ einfach zu manipulieren ist. Weil so ein Bot ist auch deswegen effizient, weil er als kompetenter Gesprächspartner gelesen wird. Und er wird als kompetenter Gesprächspartner insofern gelesen, als dass sein Side-Taking, also dieses völlig stumpfe, einfach eine Sache behaupten, eigentlich das Schema repliziert, das alle auf Social Media reproduzieren. Ne? Und dass der Clou ist, wenn man es schafft, dass die eigene Position in dieser Struktur einen Pol besetzt, dann hat man eine prominente Position. Und ohne sozusagen die Frage in Rumänien wirklich entscheiden zu können, weil ich erstens kein Experte für Rumänien bin und zweitens kein Experte für den rumänischen Präsidentschaftswahlkampf. Aber was da passiert ist nach allem, was ich aus den Nachrichten gelesen habe, ist erstmal genau das. Dadurch, dass sozusagen der eine Kandidat als der Kandidat gegen alle anderen auf Social Media verhandelt wurde, hatte er da eine diskursive Prominenz, die es den Massenmedien unmöglich gemacht hat, nicht über ihn zu berichten. Weil das, ne, kann man nicht machen als Massenmedien, einfach ignorieren, was man für den einen Kandidaten in einem Lagerwahlkampf hält. Und das hat ihm dann den Durchbruch auf der offiziellen Prominenzbühne verschafft, der dann dazu geführt hat, dass viele Leute sich vorstellen konnten, ihn zu wählen. Weil gewählt worden ist er dann ja in der Tat. Gewählt worden ist er nicht von Bots. Es ist auch unwahrscheinlich, dass die Bots die Leute davon überzeugt haben, ihn zu wählen. Also jeder, der mal weiß, was ein Bot schreibt, der weiß, dass ein Bot niemanden überzeugt. Der Witz ist, dass es sozusagen eine Prominenz geschaffen hat, die das dann als Option legitim hat erscheinen lassen, was dann Leute dazu gebracht hat, die mit dem Programm keine Probleme haben, weil in der Tat niemand wählt jemanden, den er unwählbar findet. Dass Leute, die mit dem Programm kein Problem haben, ihn gewählt haben, wo sie vorher wahrscheinlich wen anders gewählt hätten, der ihnen als legitimer Kandidat präsentiert worden wäre.
Wenn wir uns jemanden, also wenn du sagst, Polarisierung anecken ist auch ein Feature von Politik, macht das jemanden wie Donald Trump so erfolgreich? Also wir hatten ja eine Phase von Politik, vor allem auch in den westlichen liberalen Demokratien, wo ich sagen würde, da ging es nicht so sehr ums Anecken, also nicht wirklich. Ja, die die kommunikative Ansprache war, ihr seid alle in der großen Gesellschaft eins, ja, wir wollen zusammen was Gutes erreichen. Und dann kam so der Typ Donald Trump, der sagt, nee, wir sind nicht alle eins. Ich bin hier nur Präsident für bestimmte Personen und bestimmte Interessen. Und das war dann aber auch erfolgreich. Ist das ein bisschen Zurückkehren auf den Normalzustand von Politik nach den 2000ern? Weil Angela Merkel war ja auch so eher der Typ verwalten als spalten.
Dinge sehen manchmal im Nachhinein auch anders aus.
Das stimmt, das stimmt. Das hat Geschichte so an sich.
Also, das ist eine sehr, sehr große Frage. Ich versuche das skizzenhaft und dann können wir mal gucken, ob wir irgendwo ins Detail gehen. Also erstens würde ich sagen, ja, es ist eher die Ausnahme, dass Politik nicht unter der Annahme operiert, dass Spaltung ins Haus steht. Über einen großen Teil der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte zum Beispiel war der Konflikt zwischen SPD und CDU immer getrieben von diesem Geisterkonflikt Kommunismus gegen westliche Welt und so. Durchaus von vergleichbarer Schärfe und die Debatten um die Studierendenbewegung oder so 1968 waren jetzt auch nicht gerade von gesellschaftlicher Harmonie geprägt. Das endet ein bisschen mit dem Ende des Kalten Krieges und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass das politische Koordinatensystem auch zerbrochen ist. Und das sozusagen das Problem dann auch ist, dass sich erstmal wieder eine neue Orientierung einspielen muss.
Also weil uns die Kommunisten weggebrochen sind.
Naja, ein Stück weit schon.
Ja.
Dann ist es aber auch in den USA so, dass eigentlich schon lange vor Donald Trump sich so eine Struktur wieder rausschält. Nämlich spätestens eigentlich mit dem Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton in der Lewinsky-Affäre, ist sozusagen klar, dass Republikaner und Demokraten als organisationale Polarisierung, also diese zwei Parteien, die sozusagen als Organisationen sich gegenseitig alles Böse vorwerfen, schon wieder eine völlig polarisierte Struktur reproduzieren. Und auch die Auseinandersetzung um George W. Bushs Präsidentschaft waren wahnsinnig polarisiert. Ne, das ändert erstmal nichts daran, und da hast du schon recht, das ist ein Unterschied, dass die Präsidenten dann jeweils für sich immer in Anspruch genommen haben, das gesamte Land zu repräsentieren und einen Teufel getan haben, das auf die Bevölkerung umzulegen. Wobei das in Andeutung auch immer wieder kam. Ne, also Obama, der im Wahlkampf dann sagte, die Unterstützer seines Gegenkandidaten, die wären irgendwie embittert und würden zu in Gods and Guns klingen. Und der Gegenkandidat, der Vergleichbares dann über seine Wählerinnen gesagt hat und so. Aber wenn man dann gewonnen hat, dann hat man das sozusagen ein bisschen kassiert. Was Donald Trump auch nicht erfunden, aber auf die Spitze getrieben hat, ist, dass er einen Wahlkampf gemacht hat, der ironischerweise in Bezug auf die Bevölkerung fast eine größere Einheitsbehauptung aufgestellt hat. Also alle Amerikaner unterstützen ihn eigentlich. Aber sie unterstützen ihn gegen die Politik und die Politik ist sozusagen in Gänze Gegner der Bevölkerung. Also das war ja eigentlich die polarisierende Behauptung, die er sozusagen in endlosen Varianten durchgespielt hat. Die Medien lügen, alle Politiker sind ein Sumpf, der trockengelegt gehört, ne, all das. Und dann wird er Präsident und jetzt beobachten wir, dass diese Präsidentschaft hochgradig polarisierend wirkt. Also die ganze Kommunikation darum ist hochgradig aufgeheizt. Aber ich glaube sozusagen nochmal, die Key Innovation bei ihm ist erstmal sozusagen dieses Umlegen auf Politik gegen Gesellschaft und ich bin der Präsident gegen die Politik. Das ist eine Innovation, die gab es vorher so nicht in der Form. Zumindest nicht auf der Ebene Politik. Aber auch bei Angela Merkel, glaube ich, und deswegen meine ich, nachher sehen Sachen manchmal anders aus, muss man sich klar machen, die hat schon ihre erste Wahl gegen Rot-Grün damals gewonnen mit einem Lagerwahlkampf. Ja, das war Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün. Hat nur nicht gereicht. Und wären die damals mit dem Leipziger Parteiprogramm, also mit diesem radikal wirtschaftsliberalen Programm, das sie mit der schwarz-gelben Koalition dann aufgegleist haben, nicht so auf die Nase gefallen, dann wäre sie da wahrscheinlich auch dabei geblieben. Also ich glaube, diese relativ kurze Phase, in die dann übrigens auch noch die Griechenland-Krise fällt und all diese Dinge, die sozusagen schon durchaus auch polarisiert waren auf eine Art, aber diese kurze Phase, in der wir sozusagen so eine gefühlte dauergroße Koalition hatten, die ohne große Oppositionssorgen auskam, hat erstens damals mit einer starken Linkspartei zu tun gehabt, mit dem Aufstieg der Linkspartei und so. Und zweitens auch damit, dass das natürlich für Angela Merkel damals der beste Weg war, Mehrheiten zu organisieren. Und darum geht es ja am Ende. Ne, man möchte ja in der Politik gerne gewinnen. Also das politische System kodiert nach Überlegen, Unterlegen. Und die Frage ist, wie man das hinkriegt. Aber es ist immer eine Form der Konfliktaustragung. Die Frage ist nur, wie offensiv sie sich auch als Konfliktaustragung präsentiert.
Würdest du sagen, es gibt gute und schlechte Polarisierung?
Ja, also die Frage, ich bin ein bisschen selber schuld, weil ich die am Ende von dem Buch so aufwerfe. Es fängt anders an, der Gedanke. Der Gedanke fängt so an, und das habe ich ja gerade schon mal versucht zu skizzieren. Der Gedanke fängt so an, dass ich glaube, dass in sich massenmedial selbst beobachtenden modernen Demokratien kommunikative Polarisierung quasi unvermeidlich ist. Also in ganz, ganz vielen Arenen sind wir darauf angewiesen, Konflikt klar erkennen und benennen zu können. Egal, ob er da ist, witzigerweise, damit Politik funktioniert. Und wenn man das erstmal feststellt, dann stellt man fest, dass die Sorge um die Polarisierung im Abstrakten ein bisschen Quatsch ist. Also man wird die nicht wegbekommen. Und meine These ist auch, dass das Reden über Polarisierung als Sorge so eine Form der Haare raufenden Kommunikation ist, die immer auf Zustimmung wetten kann. Alle Leute finden Polarisierung doof. Aber die gleichzeitig nie wirklich Lösungen präsentieren kann, weil man das Problem so gar nicht lösen kann. Ne, das, was da rauskommt, sind immer so Bundespräsidenten-Sonntagspredigtsätze, wo dann an den Zusammenhalt der Bevölkerung appelliert wird, wo wir als Gesellschaft uns Fragen stellen müssen, wo wir als Gesellschaft mal gucken müssen. Und der Witz bei diesen Sätzen ist immer, dass es uns als Gesellschaft halt nicht gibt. Ne, also es gibt nirgendwo eine Adresse, wo man hinschreiben könnte, wenn man der Gesellschaft einen Brief schreiben will. Und es gibt auch nirgendwo einen Ort, wo was beschlossen würde und dann hätte die Gesellschaft das beschlossen. Das heißt, es läuft alles ins Leere. Und dreht sich in der Regel um politische Probleme, die eigentlich in konkreten Akteurskonstellationen hängen, die man jenseits von Polarisierung sinnvoller thematisieren könnte. Also ich glaube, fast alle Probleme, die aktuell unter Polarisierung zusammen verhandelt werden, hängen mit dem Aufstieg der extremen Rechten in der letzten Dekade zusammen, dem politischen. Aber statt das zu sagen, sorgt man sich um Polarisierung. Ne? Dann kommt man gleich viel neutraler rüber, da macht man sich nicht so viele Gegner. Und es klingt auch nicht so unangenehm politisch, sondern hat so was angenehm sozialwissenschaftlich-moralisches, wenn man sich um die Polarisierung. Kulturverfall ist auch so ein Ding. Ne? Wir werden alle immer dümmer und sind immer gemeiner zueinander und so. Das ist empirisch alles irgendwie Blödsinn, aber das kann man völlig risikolos ständig behaupten.
Ja, es macht es auch einfacher, dann mit der AfD zusammenzuarbeiten, wenn man das Problem runter dekliniert auf Polarisierung. Aber wenn wir dann mit der AfD zusammenarbeiten, ist die Polarisierung nicht mehr so groß, weil guckt euch mal an, 50% ergibt das fast zusammen bei der Bundestagswahl dann im Bundestag. Und wenn wir dann zusammenarbeiten, ist die Polarisierung sozusagen überwunden. Ohne zu
Genau.
bedenken, dass weiterhin nicht 50% der deutschen Bevölkerung dann diese Regierung gewählt haben, weil ein großer Teil der Stimmen, die abstimmen, gar nicht erst im Bundestag landen.
Ja, das ist auch ein Faktor, aber ich glaube, das ist gar nicht der Wichtige. Und ich glaube, der Witz ist, also erstmal würde ich sagen, es ist eine entpolitisierte Art und Weise, darüber zu reden. Und ich würde vorschlagen, wann immer man sich um etwas sorgt, worum man sich sorgt, wenn man gerade sagt, dass man sich um Polarisierung sorgt, weil es diese etwas verschraubte Formulierung mir gestattet ist, dann wäre man gut beraten, sich erstmal zu fragen, worum man sich eigentlich sorgt und dann zu gucken, ob man da anders drüber reden kann. Und deswegen glaube ich, wenn man überhaupt über Polarisierung reden will, dann kann man sich fragen, was an der Polarisierung, die wir gerade erleben, das Problem ist. Und da würde ich sagen, das Problem ist, dass es eine Polarisierung ist zwischen der extremen Rechten und allen anderen. Was der extremen Rechten eine enorme diskursive Prominenz verschafft. Wir hatten das gerade am Beispiel Rumänien schon. Also es ist eigentlich wurscht, selbst nach den Umfragen jetzt gerade, egal wie beängstigend man die findet, 25% können sich irgendwie in abstrakto vorstellen, diese Partei zu wählen. Aber dadurch, dass sie die eine Seite in diesem polarisierten Schema sind, nehmen sie quasi die Hälfte des Diskursraums ein. Ne? Wenn eine Talkshow stattfindet, ist die Frage, ist die AfD da? Und wenn sie nicht da ist, dann redet man darüber, warum sie nicht da ist. Und wenn sie da ist, redet man darüber, warum sie da ist. Und so weiter und so fort. Und
Aber da, also die Kommunikation und die Aufmerksamkeit sind ein Problem. Aber die Tatsache, dass sie Macht bekommen, liegt ja hauptsächlich in der Schwäche aller anderen. Vor allem der Konservativen, die ihnen ja die Macht geben, weil sie gerne all das, zum Beispiel auch wirtschaftsliberale Reformen oder Revolutionen, die die AfD da auch in ihrem Programm hat, nur zu gerne umsetzen möchten. Alles,
ja,
was
wobei.
Konservative aufhält, mit diesen Leuten noch zusammenzuarbeiten, ist die Tatsache, dass ihre Parteien es dann zerschießt. Also vor allem in Deutschland, wir haben es ja in anderen Fällen gesehen, das ist ja schon durch.
Ja, wobei das ist ein interessanter Punkt. Also ich glaube, man muss aufpassen, dass man da nicht, also gerade bei so Großorganisationen wie Parteien, ist es nicht ganz trivial, davon zu sprechen, dass die was wollen. Weil die in der Regel ganz, ganz unterschiedliche Sachen wollen, also die Leute, die da dabei sind, und auch die Organisationen ganz, ganz unterschiedliche Sachen gleichzeitig gewährleisten müssen und ganz unterschiedliche Leute zusammenbringen müssen. Und es ist jetzt schon so, dass man je nach politischer Sympathie, je weiter die Leute einem weg sind, umso einheitlicher kommt einem das vor. Von innen sehen alle Parteien, würde ich vermuten, ungefähr gleich zerstritten aus. Bei der CDU ist es, oder bei den Konservativen allgemein, glaube ich, kommen da ganz viele Konflikte auf einmal zum Tragen. Ich glaube, man muss erst mal anerkennen, dass es für sie ein reales Dilemma-Problem ist. Und zwar nicht nur in programmatischer Hinsicht, weil die Frage ist, was sie eigentlich umsetzen wollen, sondern weil es in der Tat so ist, dass ihnen ihr Unique Selling Point abhanden zu kommen droht.
Welcher ist das?
Konservative Parteien sind traditionell die Partei der Ordnung. Das heißt, eigentlich war lange, lange Zeit die Wahl zwischen, das ist emblematisch, eigentlich das Adenauer-Plakat, keine Experimente mehr. Das ist die konservative Position. Die konservative Position ist, was müssen wir machen, damit es so weitergeht?
Damit alle in Ruhe sind hier, dass es
Ja, das
keine
ist aber das.
Revolution gibt.
Man muss es aber erstmal als eine politische Position einfach anerkennen, ne? Und die ist schon mit viel Ausgleichen. Also Sibblatt hat dazu eine tolle Geschichte geschrieben, zu den Geschichten der Konservativen. Er hat gesagt, das ist von Anfang an schwierig. Weil sozusagen da drin natürlich eingepreist ist, dass die Eliten bleiben und wer unten ist, bleibt unten. Und ne, das ist keine besonders attraktive Massenlinie. Also vor allen Dingen nicht Anfang des 20. Jahrhunderts, wo die soziale Ungleichheit ähnlich skandalös war wie heute. Damit Mehrheiten zu gewinnen, ist nicht ganz ohne. Und das tut man dann in der Regel, und das taten sie, indem sie Ordnung auch als Versprechen präsentieren konnten. Ne, und sozusagen in die Zivilgesellschaft reinwirken konnten, in die Kirchen, irgendwelche Sittenverbände, ne, in Nachkriegsdeutschland auch die Vertriebenenverbände und so, deren Interessen man auf eine Art vertreten hat, ohne sie programmatisch wirklich immer umzusetzen. Die beiden Seiten haben sich so ein bisschen gegenseitig gezähmt, wenn man will. Ne? Also den Vertriebenenverbänden, man gesteht ihnen zu, dass man auch glaubt, dass sie irgendwann alle wieder zurück sollen und dass es nicht die ordentlichen deutschen Grenzen sind, in denen man jetzt lebt und so. Bis es dann soweit ist, dass der Gegenwind kalkulierbar worden ist, dann lässt man sie in der Hinsicht einfach fallen. Und das ist auch, ne? Das funktioniert aber für beide Seiten ganz gut. Ne? Der Pastor sagt am Sonntag, wähl mal CDU. Und dafür kümmert sich die CDU darum, dass die Sittenvorstellungen der Kirche auch politisch einigermaßen repräsentiert sind. So funktioniert dieses Mehrheitsmodell. Und
Blöd nur,
erstens,
dass es zunehmend Atheisten gibt und dass
das
es dann auch noch vor allem in Ostdeutschland Protestanten gibt, die auch Frauen an der Kanzel haben und wo dann alle behaupten, das sind so links-grün Versiffte, weil sie
ja,
sagen,
solche,
ist
solche,
schon gut, wenn wir die Schöpfung bewahren.
na, solche Sachen kommen dann da rein, ja, aber das hätte man wahrscheinlich im Zweifelsfall noch einfangen können. Ich glaube, dass das größere Problem ist in der Tat, dass diese Form zivilgesellschaftlicher Massenorganisation zunehmend selten wird. Ne, die gibt es nicht mehr.
Also keine Kontrolle und Ordnung mehr.
Ja, also es gibt schon noch eine Ordnung. Der Laden läuft ja. Also bei allem Krisengerede muss man ja sagen, die Busse fahren überraschend pünktlich und ich war heute Morgen Brötchen kaufen und das war auch kein Problem. Aber für die Mehrheitsbeschaffung, also dafür sozusagen auf die Menschen zugreifen zu können, brauchen wir jetzt ganz, ganz andere Kanäle. Und in den USA ist das einigermaßen gut untersucht, dass das ein Shift ist, bei dem ganz neue Organisationen wichtig geworden sind, die ganz anders funktionieren. Ne? Also die Mega-Churches, diese riesen evangelikalen Kirchen, das, was wir als Podcast-Influencer und so in den USA beobachten, die machen heute sozusagen die Massenarbeit für diese Parteien, aber die haben keine bremsende Wirkung, sondern die haben eine beschleunigende Wirkung. Weil das
Machen
alles,
mehr Chaos.
das sind Kundenorganisationen. Ne? Also warum gehe ich in die Megachurch? Weil da was los ist. Warum höre ich Joe Rogan zu? Weil es da abgeht. Und was geht da ab? Die reden immer krasseres Zeug, alle. Einfach auch, um
Für
das,
die Aufmerksamkeit.
genau, auch um das Interesse ihres Publikums zu binden. Aber damit ist sozusagen der retardierende Faktor, also das, was sozusagen die Konservativen sozusagen als Ordnungskraft auch stabilisiert ein Stück weit, wird auf einmal eine radikalisierende Kraft. Und das ist für diese Parteien ein Problem, weil wenn man die ständig zurückpfeift, dann verliert man sie irgendwann. Und ich glaube, dass wenn man sich die Außenkommunikation der CDU gerade anguckt, dann kann man das ganz schön sehen. dass es sozusagen beides gibt. Sie wissen, meinungsmäßig ist sozusagen die liberal, also jetzt sozialliberale CDU mehrheitsfähig. Das zeigt sich immer wieder, dass sozusagen der Günther-Flügel, wenn man das so nennen will, in der Bevölkerung eigentlich relativ beliebt ist. Gleichzeitig ist es so,
Ich würde, um ehrlich zu sein, mein Erstgeborenes, dass es nicht existiert, gegen Günther jetzt im Moment austauschen. Ich hätte lieber so eine Figur wie Mark Carney als Kanzler, als das, was ich jetzt geboten kriege. Es ist eine absolute Katastrophe. Aber das ist nur meine Meinung.
ja gut, also ich werde auf keinen Fall mein
Du musst dich
Erstgeborenen
dazu
eintauschen.
nicht
Aber es
äußern, das
liegt
ist
auch
nur
daran,
meine
dass ich
Meinung.
einen habe. Was ich sagen wollte, ist, das weiß man, das ist so, funktioniert. Problem ist nur, das bindet nicht die Leute. Das ist dann auch wieder ein Unterschied zwischen den Leuten, die abstrakt sich vorstellen können, jemand zu wählen, und den Leuten, die die Partei auf der Straße ansprechen oder sogar Mitglied sind oder so und die in ganz anderen Kreisen unterwegs sind. Ne, und die drohen einem gerade nach rechts wegzubrechen.
Aber das, naja, die Frage ist ja, was, wie du die Zukunft deiner Partei aufstellen willst. Und die liberale CDU wird kleiner sein, ganz klar, wird auch weniger Menschen binden. Und da müssen wir uns jetzt aber auch ehrlich machen, die Form von Politik in Deutschland, wie sie organisiert war, über Massenparteien im 21. Jahrhundert wird so nicht mehr existieren. Weil die Parteienbindung so einfach nicht mehr existieren werden in der jungen Generation. Das heißt, bei der SPD ist das praktisch schon durch. Diese Parteien müssen einen neuen Weg finden, Menschen anzusprechen. Und die CDU ist jetzt hier noch die letzte Bastion, von Partei, die versucht, gegen die Realität anzukämpfen. Und sie wird diesen Kampf verlieren. Und die meisten Menschen, die die CDU noch wählen, wählen die CDU noch, weil sie sich klar dagegen noch gestellt hat oder semi-klar, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Sobald da auch nur eine gewisse offizielle Kooperation im Bundestag passiert, wird ihnen ein Drittel ihrer Parteien Mitgliedschaft wegbrechen. Und dann ist die Partei auch am Ende.
Naja, ich bin doch sowieso kein Parteiberater.
Ja,
Also
ich meine nur.
ich meine, wenn du das für richtig hältst, dann erzähl das der CDU, vielleicht hört sie auf dich.
Die hört auf niemanden
Ich
aktuell.
glaube, ja genau, weil es nicht geht, weil Parteien keine Akteure sind, die auf jemanden hören können. Ne, das ist jetzt eine Frage. Na klar kann eine Parteiführung manche Sachen durchsetzen, aber in der Regel kann, und das gilt für jede Firma und für jede Partei und für jede Großorganisation, kann der Chef nur entscheiden, was die unter ihm schon geklärt haben. Und das geht augenscheinlich nicht. Worum es mir ging, war erstmal nur zu sagen, ich glaube, es ist zu einfach, das zu einer politisch-programmatischen Frage zu reduzieren. Nicht heißt, dass es keine Rolle spielt, sondern es ist auf ganz, ganz vielen Ebenen für so eine Großorganisation ein Problem. Und die CDU, sozusagen die Zerrissenheit, die man beobachtet, ist kein Defekt der Leute, sondern ist, glaube ich, in der Situation angelegt. Die Frage ist, wie elegant man da wieder rauskommt und da mögen andere drüber befinden. Über die Zukunft mag ich nicht reden.
Vielleicht würde es ja helfen, wenn der Kanzler jetzt nicht Friedrich Merz wäre, der unbedingt noch das Leipziger Programm umsetzen will, 2026. Keine Ahnung.
Das
Dass
mag
wir,
alles sein, das
ja.
mag alles sein, aber erstmal geht es darum, zu sagen, das ist die Situation, in der wir sind. Und ich glaube, aus dieser Warte der kommunikativen Polarisierung muss man festhalten, das hängt damit zusammen, wenn wir uns Polarisierung, das ist jetzt nur eine Metapher, aber ich finde sie ganz gut, wenn wir uns kommunikative Polarisierung wie so ein Magnetfeld vorstellen. Und sagen, der Witz ist, dass alle politischen Stellungnahmen richten sich an diesem Magnetfeld aus. Ne, das heißt nicht, dass die meisten Eisenspäne da an den Polen liegen, ne, sondern es ist hier, wenn man die so aufs Papier wirft und drunter ist der Magnet, dann sieht man so Muster. Und diese Muster entstehen dadurch, dass die Eisenspäne sich alle an diesen Polen ausrichten, egal wo sie liegen. Ne? Wenn man das so sieht, dann muss man einfach feststellen, unsere politische Kommunikation gerade ist so organisiert. Hier ist die AfD, da sind die anderen, das sind die Pole und alles, was passiert, die ganzen Späne auf dem Papier, richtet sich daran aus. Und das ist ein besonders scharfes Problem für die CDU, weil die CDU de facto in dieser Konstellation irgendwie in der Mitte gelandet ist. Ne? Und da zieht es von beiden Seiten. Die anderen haben ein anderes Problem, haben aber durchaus auch eins. Die haben nämlich das Problem, dass durch diese unglückliche Konstellation sie scheinbar ununterscheidbar werden. Ja, also der linke Rand der CDU, wenn man so will, die SPD und die Grünen sind zunehmend bemüht darum, erkennbar zu machen, warum sie noch unterschiedliche Angebote gegen die AfD machen. Und das bringt sie rhetorisch, weil die AfD die ganze Zeit da ist und selber Kommunikation betreibt, in die ungünstige Situation, immer gleichzeitig heillos zerstritten an Kleinstfragen zu wirken und ununterscheidbar, weil es immer nur um Kleinstfragen geht. Ja, und in diesem ganzen Spiel ist die AfD sozusagen der lachende Dritte. Die muss in der Kommunikation der anderen Parteien gar nicht groß mitwirken. Sie muss eigentlich immer nur mit dem Finger drauf zeigen.
Ja, sie muss einfach nur immer da sein.
Genau.
Jetzt haben wir viel über das gesprochen, worüber Politik redet. Worüber sprechen denn eigentlich Menschen? Was ist ihnen eigentlich wichtig? Also wenn sie nicht gerade sagen, sie machen sich Sorgen um Polarisierung, weil sie dazu befragt werden.
Also aus soziologischer Sicht fünf Sachen auf einmal. Das eine ist,
Das war eine ganz einfache Frage.
denkt man, ne? Denkt
Ja.
man, aber das, aber diese einfachen,
Soziologen, ich wäre auch gerne Soziologin.
nein, nein, das ist also die komplizierten Sachen sind immer ganz einfach und die einfachen Sachen sind immer wahnsinnig kompliziert, wenn man sie genauer anguckt. Weil in der Tat nicht so ganz einfach ist, was man eigentlich meint, wenn man sagt, was ist den Leuten denn wichtig? Erstmal kann man feststellen, den Leuten ist Politik gar nicht so schrecklich wichtig. Also die allermeisten Leute beschäftigen sich den ganzen, ganzen lieben langen Tag eigentlich nicht damit, es sei denn, sie sind mal aus Versehen damit konfrontiert. Das heißt, man hat immer das Problem, dass man erst weiß, was den Leuten wichtig ist, wenn man sie fragt, weil sie beschäftigen sich sonst gar nicht damit. In der großen Mehrzahl. Natürlich gibt es so Leute, die machen irgendwie Podcasts oder schreiben Bücher voll oder so, aber die meisten halt nicht. Wenn man sie dann fragt, dann stellt man fest, dass die Punkte, die sie wichtig finden, meistens erstens die Punkte sind, die gerade in der Zeitung stehen. Bei
Wenn Sie noch
denen,
Zeitung lesen.
ja, Zeitung ist jetzt aber auch eine Metapher, ne?
Ja,
Also ich
ja.
meine, was in der Zeitung steht, steht auch auf Social Media und zwar, weil beide voneinander abschreiben. Weil sie, das ist wichtig, das Gefühl haben, dass diese Themen zentral im politischen Konflikt sind. Na, das ist eine tautologische Struktur, aber das macht sie nicht weniger wahr. Na, also wenn sozusagen Politik sich daran entzündet, worum es gerade geht und den Leuten vermittelt, wir haben hier einen wesentlichen Streit, deswegen müsst ihr euch für Politik interessieren. Denn wir haben ja einen wesentlichen Streit. Dann interessieren die Leute sich für Politik, soweit funktioniert das. 75% der SPD-Wählerinnen bei der letzten Landtagswahl in Brandenburg haben zum Beispiel eigenen Angaben nach zufolge die SPD gewählt, um eine starke AfD zu verhindern. Hat funktioniert. Gleichzeitig finden sie dann auch dieses Thema natürlich besonders wichtig. So, das ist einfach so. Das ist irgendwie, das ist eine unbequeme Frage der empirischen Sozialforschung. Wir stellen fest, dass unabhängig davon oder verhältnismäßig unabhängig davon über die gesamte Zeit relativ stabil ist, dass die Leute sich Sorgen machen um soziale Ungleichheit. Wir stellen aber auch fest, dass soziale Ungleichheit schwer zu politisieren zu sein scheint. Paradoxerweise. Also, obwohl wir sozusagen diese klare Frontstellung, also diese klaren Bedürfnislagen in der Bevölkerung haben, ne? Die überwiegende Zahl der Menschen macht sich Sorgen um soziale Ungleichheit und befürwortet auch umverteilende Maßnahmen, abnehmend je reicher sie sind, Überraschung. Aber das scheint in politische Programme nicht so ohne weiteres reinzukommen, was Millionen Gründe hat, die wir jetzt hier wahrscheinlich gar nicht thematisieren können. Aber du hast mich auch erstmal gefragt, was die Leute wichtig finden. Ja, also. Erstens, die Leute finden wichtig, worum es in Politik gerade geht. Zweitens, die Leute finden unter anderem soziale Umverteilung wichtig, worum es in der Politik trotzdem nicht geht. Und drittens, bei all dem ist es schwierig zu sagen, wie wichtig ihnen das eigentlich im Vergleich zu ganz alltäglichen Sachen ist, die sie selber gar nicht als politisch wahrnehmen. Ne? Also viele Leute sind schon einfach zufrieden, wenn ihr Leben einigermaßen klappt und die Politik nicht die ganze Zeit dazwischen funkt. Das ist schon auch ein Punkt, den muss man auch erstmal konstatieren.
Wenn wir darüber reden, dass es Polarisierung gibt in der Gesellschaft, wird ja auch viel immer darauf hingewiesen in den letzten Jahren, dass es viele auch junge Männer gibt, die eher rechts wählen und viele junge Frauen, die eher links wählen. Du als Soziologe, glaubst du, das stimmt? Und falls ja, was hat das für Auswirkungen für unsere gesellschaftlichen Debatten?
Also das ist, stimmt. Ich habe auch nur die Zahlen, die alle haben. Und da steht, es stimmt. Aber da steht auch noch was anderes, nämlich dass interessanterweise bei jungen Männern die zweitstärkste Partei die Linkspartei ist und bei jungen Frauen die zweitstärkste Partei die AfD. Also ganz so klar ist das Schema nicht. Was wir beobachten können, ist, junge Leute wählen Parteien, die als weniger legitim gelten, dem Common Sense. Das ist an und für sich nichts Ungewöhnliches. Das war bei den Grünen auch so. Das hängt
Junge,
da.
junge Menschen sind immer rebellischer, das kann man auch so
Nicht,
sagen.
naja, die fangen halt, also das, ja, was heißt rebellischer? Das ist ja auch so eine Art und Weise, wie dieses politische
Wenn du jung
System.
bist, hast du einen Hang zum Schwarz-Weiß-Denken, den du erst vielleicht mit älteren Jahren ablegst.
Das mag alles sein.
Lebenserfahrung macht einen auch verständiger, würde ich fast sagen, für die Positionen anderer.
Ja, und die Parteien altern mit.
Ja.
Na, also ich meine, das ist ja auch eine Beobachtung, dass zum Beispiel also die Grünen als in ihrer Ausgangsphase eine ziemlich junge Partei waren und inzwischen nicht mehr unbedingt nur von jungen Leuten, also gar nicht mal mehr überwiegend gewählt werden, dass die Leute, die früher die Grünen gewählt haben, sie teilweise aber heute auch einfach immer noch wählen. Nur die Partei ist halt inzwischen eine andere Partei. Das kann ja auch mal passieren. Ne?
Ja, Parteibindung halt.
Nein, das ist auch gar nicht, also ich wollte sagen, bei rebellisch habe ich so ein bisschen gezögert, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn wir dann die Einstellungsmuster der Leute angucken, wird uns auffallen, dass die so weit dann gar nicht unbedingt auseinandergehen. Ne?
Nein,
Also
also
mein
rebellisch habe ich
Groß.
jetzt bloß gesagt, weil das so das ist, was ältere Menschen immer über junge Menschen sagen.
Ja, voll. Und
Ich habe ein bisschen gefrotzelt sozusagen.
ich wollte jetzt mal ein bisschen die Lanze für die jungen Leute brechen und wollte sagen, die meinen genau dasselbe, die trauen sich nur was. Aber das ist ja egal, wie man das bewertet. Der Punkt ist erstmal nur, das ist ein Stück weit erwartbar und es ist auch erkennbar, dass die männlich-weibliche Unterscheidung, die da benutzt wird, die scheint eine Information zu beinhalten, nämlich dass es unterschiedliche Wahlprofile gibt in diesen beiden Gruppen. Aber es ist nicht so, dass diese Wahlprofile sich so binär 1-0-mäßig unterscheiden würden. Die einen wählen AfD, die anderen wählen die Linke. Sondern sie unterscheiden sich danach, wer den ersten Platz kriegt. Und das mag viel damit zu tun haben. Also ich meine, es gibt so eine Reihe von soziologischen Gründen, die das plausibel machen könnten. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung von Pierre Bourdieu damals noch dazu, wie sozusagen die Modernisierung auf dem französischen Land die Geschlechter unterschiedlich betroffen hat, wo er dann aufzeigt, dass eindeutig die Frauen, die sozusagen in der schwächeren Position in der traditionellen Dorfstruktur waren, sich mit den neuen Strukturen leichter arrangieren konnten, auch zu großen Teilen weggezogen sind,
Der Osten lässt grüßen.
in die Stadt gegangen sind, da eine andere Form von Karriere gemacht haben und sozusagen die jungen Männer einerseits auch so Trotzigkeit, aber und weil sie so großgezogen wurden, aber auch einfach, weil sie sozusagen in der Struktur ja auch die bessere Rolle hatten, Tendenz haben, an dieser Struktur festzuhalten. Und er beschreibt es in so einem griffigen Bild, Junggesellenball heißt das, wo er dann irgendwie feststellt, dass da quasi nur Männer auf dem Junggesellenball sind. Und sowas kennen wir in der Tat, haben wir gerade besprochen, zum Beispiel aus den östlichen Bundesländern auch, aber auch nicht nur da. Ne? Und das hat natürlich eine gewisse Grundaffinität zu einerseits Parteien, die einen Aufbruch versprechen und andererseits Parteien, die einen Aufbruch ins Gestern versprechen.
Ja, wir können das auch sehr gut beobachten in den USA. Also da gibt es ja diese Heritage Foundation. Die hat jetzt vor einigen Tagen erst wieder so ein Pamphlet rausgebracht, 168 Seiten. Wir retten Amerika, indem wir die amerikanische Familie retten. Und wenn du das als Frau liest, denkst du dir, wann lasse ich mir zuerst den Eierstock entfernen? Weil das wirklich gruselig ist, was da sozusagen eigentlich den jungen Männern versprochen wird. So nach dem Motto, du kriegst eine Frau und die bleibt dann mit dir verheiratet. Wir kehren zurück zu den traditionellen Werten. Und das bedeutet dann aber für Frauen, ihre Rechte und ihre Freiheiten müssen absolut eingeschränkt werden, damit sie gezwungen sind, mit was auch immer an Mann zusammenzubleiben. Also, das ist ein Angebot und dann muss es dazu halt auch ein Gegenangebot geben.
Ja, wobei man muss dann, glaube ich, schon festhalten, das, was ich eingangs meinte. Also entlang dieser Linie kann man das klar verstehen. Das suggeriert aber eine Einfachheit, die das Wahlergebnis nicht hat.
Nein, natürlich nicht.
Also viele Frauen scheinen die AfD ja trotzdem zu wählen, Junge. Das Angebot ist also schon auch noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt bei dieser ganzen Geschichte ist, jetzt kommt das Rebellische doch wieder rein. Aber auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Die AfD ist natürlich auch einfach die Antipartei. Ne? Also, ich meine, die heißen ja schon so.
Ja, wenn das System halt für einen nicht funktioniert und das ist die Partei, die am lautesten schreit, wir sind dagegen, dann musst du aber nicht zwangsweise ein Angebot haben, das detailliert ist, sondern dann geht es ja nur darum, zu disruptieren, zu
Ja, genau.
sprengen.
Genau, aber ich meine, was, also das System liefert ja, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich für die allerwenigsten, wenn man das dann ausrechnet, so, also das kann man zumindest für, da kann man bei jedem Punkt machen, das System liefert nicht. Ne? Die Unzufriedenheit ist eigentlich, die ist auch nicht neu.
Nee.
Die Welt wird immer schlimmer und niemand hat so schwer wie wir, aber in Wirklichkeit, wenn man das mal zurückrechnet, haben, denken das irgendwie alle Generationen von sich. Aber was schon auffällig ist, ist eine sehr, sehr verbreitete Desillusionierung mit Politik. Und ich glaube, man muss schon verstehen, dass die AfD und ich glaube auch das Wählen der AfD in weiten Teilen einfach eine zutiefst zynische Veranstaltung ist. Und zynisch jetzt aber nicht in einfach einem moralisch verurteilenden Sinne, sondern wirklich in dem Sinne von, die Leute, die die AfD wählen, trauen Politikerinnen generell eigentlich nichts mehr zu. Weswegen auch die ständige Entlarvung, dass die AfD nicht liefern würde, an ihnen so ein bisschen vorbeigeht, das erwarten sie von allen anderen halt auch nicht. Naja, aber der Bonus ist, mit denen kann man denen noch eins mitgeben. Man beobachtet halt die anderen bibbern, wenn die kommen. Und das genießt man. Das ist sozusagen, das ist die ultimative Selbstwirksamkeit, die einem noch bleibt, ist anderen Leuten weh zu tun. Und das muss man.
Man holt sich die Macht sozusagen über Politik zurück als Wähler.
Genau,
In gewisser Weise.
nur ist es halt eine sehr minimal bestimmte Macht, weil sie
Ja.
eigentlich nur darin besteht, Leuten weh zu tun.
Ja, und am Ende kommt dieser Schmerz übrigens auf einen zurück. Ja.
Ja, aber damit
Ich meine,
rechnet man.
ich bin auch eine riesige Zynikerin, aber so zynisch würde ich nie wieder sein, die
Ja,
AfD zu wählen.
das ist ja auch, also aber ich finde, man muss sich das erstmal klar machen. Man muss sich erstmal klar machen. Und das hat mich mal so überfallen. Da habe ich eine ökonomische Expertise, ich glaube von Herrn Fratscher war das, ich weiß es aber nicht mehr, gelesen zum ökonomischen Programm der AfD. Und der Wählerschaft der AfD. Und da stand da in einer Fußnote, es wäre doch frappierend, oder war das, vielleicht war das im Haupttext, es wäre doch frappierend, dass so Arbeiterinnen und Menschen aus den unteren sozialen Schichten die AfD wählen, dabei würden sie mit deren Programm noch schlechter dastehen als heute. Und den Satz muss man sich erstmal klar machen. Ja, sozusagen, weil wenn man den erstmal dreimal gelesen hat, ist es auf einmal gar nicht mehr so rätselhaft. Also, wenn da Leute sitzen, die sich sowieso nichts mehr davon versprechen, dann ist das auch kein Appeal to Reason mehr zu sagen, die tun dir weh. Dann sagst du, weh tut das sowieso alles. Na, aber ich kann halt nochmal zu den Gewinnern gehören.
Für 5 Sekunden.
Nein, nö, das ist ja auch länger. Also, ich meine,
Ja.
das, und das ist schon, finde ich, ein wichtiger Punkt, wenn man sich die Politik gerade anguckt. Also, viel von dem, was
Ich
dann
meine, man
aus.
muss sich ja nur die USA und MAGA angucken, die jetzt alle sagen, genau das habe ich gewählt, wo ich mich frage, ich glaube kaum, dass du das wirklich gewählt hast. Du redest dir nur ein, dass du das wirklich gewählt hast. Oder du genießt es einfach, dass andere Menschen leiden.
Es gibt ja auch viele, die sagen, genau das habe ich nicht gewählt. Das ist aber witzigerweise aus denselben Gründen ein bisschen komisch. Aber man muss ja gar nicht so weit gucken. Ich glaube sozusagen, das, was verhandelt wird, gerade auch so als autoritäre Wende in der Politik, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Verhältnis. Das ist ja nicht nur die AfD oder nicht nur die MAGA-Bewegung. Das besteht in großen Teilen daraus, dass Politik, um genau diesem Zynismus ein bisschen entgegenzuwirken oder ihn aufzugreifen, in großen Teilen eine einzige Entschlossenheitsperformance ist gerade. Ne, also irgendwie glaubt doch, also hat jemand wirklich geglaubt, dass diese Bürgergeldreform Geld spart? Ich glaube, nein.
Also, ich glaube, einige schon. Die haben das wirklich noch geglaubt.
Ja, oder ja, vielleicht auch, weil es eigentlich so richtig interessiert, glaube ich.
Ja,
Aber
die haben wirklich gedacht, oh, wenn man Leute richtig böse behandelt, dann kann man da irgendwie 20 Milliarden sparen, ohne zu verstehen, was da eigentlich Fakt ist in diesem
ich.
Haushalt.
Witzigerweise glaube ich das nicht. Ich glaube, dass sozusagen die meisten Leute finden es wahrscheinlich wirklich einfach gar nicht so interessant. Aber ich glaube sozusagen, dass dieses ständige Abheben darauf, dass es Einsparen ist, das war von Anfang an immer von so moralischen Erklärungen begleitet, bei denen die Härte der eigentliche Punkt war. Also es kann doch nicht sein, dass jemand dieses Geld kriegt. Es kann doch nicht sein, dass jemand, der das tut, dann nicht bestraft wird. Es kann doch nicht sein. Das war immer viel, viel wichtiger als die Einsparung selbst. Die Einsparung selbst war die Begründung der Politik, aber in der Bevölkerung hat man das verklickert als moralisch gerecht. Und die Gerechtigkeit war die Strafe. Und bei dieser Grenzschließungspolitik ist es ja genauso. Also in Wirklichkeit glaubt doch auch niemand, dass sozusagen diese Grenzkontrollen, die man da eingerichtet hat und diese Zurückweisungspolitik migrationspolitischen wahnsinnig großen Unterschied da machen, wo es Leute vielleicht wirklich stört. Also mal unabhängig davon, ob es gerechtfertigt findet. Aber auch da geht es dann die ganze Zeit darum, aber es ist halt illegal und das unterbinden wir jetzt. Ne, und das ist sozusagen, das ist eine Form, Durchgreifen vorzuführen, die Politik als handlungsfähig erscheinen lässt.
Take back control.
Genau. Es ist sozusagen, aber dieses Take Back Control ist immer schon, das hat so ein bisschen, ist immer so ein bisschen im Modus des als ob. Ne, also man führt an diesem Beispiel jetzt vor, wie die Leute sich doch Politik vorzustellen haben, um zu zeigen, dass man es noch auf Lager hat. Und ich glaube, das darf man aber gar nicht nur lächerlich machen. Ich glaube, dass das auch ein Problem von Politik bearbeitet. Also ich glaube, dass die da so drauf beharren und davon nicht lassen können. Das hängt auch damit zusammen, dass sie nicht wissen, womit sie das sonst machen sollen.
Was passiert nur, wenn bei den Menschen wirklich jegliche Illusion zerplatzt, dass Politik in irgendeiner Art und Weise irgendwas bewirken kann und irgendeine Kontrolle hat?
Gedankenexperiment ist, glaube ich, historisch noch nie vorgekommen.
Nee, das war keine Frage in dem Sinne, das war eher so rhetorisch gemeint, weil Politik versucht mit allen Mitteln, vor allem über das Gewaltmonopol des Staates, zu implizieren, dass sie Kontrolle über irgendwas haben.
Ja, ich meine, das ist in der Tat, ist das so eine optische Täuschung der Politik, die Politik selber übrigens, glaube ich, witzigerweise in den wenigsten Fällen hat, aber die man sozusagen in der medialen Beobachtung von Politik immer wieder eine Rolle spielt. Politik ist, wenn wir es jetzt soziologisch betrachten, eine relativ bescheidene Veranstaltung. Ja, also das ist das System der Gesellschaft, in dem die Kapazität bereitgestellt wird zum Treffen bindender Entscheidungen. So. Und das kollektiv bindende Entscheidungen. Und das heißt immer, einerseits entschieden wird nur, was man entscheiden kann. Ne, also wahnsinnig viel kann man da gar nicht entscheiden. Und was kollektiv bindend ist, wird dann auch da entschieden. Und wie die Entscheidung ausfällt, kommt darauf an, wie da halt die Machtkämpfe jeweils ausgehen. Und das Ganze muss dann verwaltungsmäßig noch umgesetzt werden. Das Allermeiste passiert woanders. Das Rechtssystem operiert einigermaßen unabhängig davon. Das Wirtschaftssystem operiert einigermaßen unabhängig davon. Und so weiter und so fort. Trotzdem hat Politik natürlich, damit sie das überhaupt kann, ständig den Anspruch zu zeigen, dass sie für das kollektiv bindende Entscheidungen trifft. Und das muss man natürlich auch irgendwie inszenieren und das wird dann als Anspruch an sie zurückgegeben und damit überfordert sie sich auch die ganze Zeit selbst. Ne, das ist nicht ein Fehler, den irgendwer macht, sondern das ist einfach ein Knacks. Also ganz viel von dem, was sie behaupten, liefern zu wollen, da weiß jeder Mensch, dass Politik das nicht liefern kann. Also der Kanzler, der für alle Deutschen spricht, der wird notgedrungen zum Bundespräsidenten. Und der spricht dann für alle, aber eigentlich auch, indem er nichts mehr sagt. Na, das geht.
Oh, das können wir das so einrichten. Das Merz nichts mehr sagt. Okay, nee, nur Spaß. Wir müssen das ja alle irgendwie überstehen. Wir müssen ja auch Trump irgendwie überstehen. Hast du irgendeine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ich glaube, wenn man das plausibel findet, was ich da in dem Buch entfaltet habe, und ich finde das, dann ist die erste wichtige Lektion in der Tat zu sagen, man muss aufhören, sich über Polarisierung oder gesellschaftlichen Konflikt an sich Sorgen zu machen. Und viel mehr darauf achten, was einen konkret stört und mit welchen Akteuren das zu tun hat. Und dann muss man sich gleichzeitig klar machen, das, was wir gerade erleben, funktioniert, weil wir uns eingespielt haben auf eine ganz bestimmte Konfliktachse, nämlich zwischen AfD und Rest. Und wenn das eines Tages besser werden soll, dann muss die Bahn woanders verlaufen. Weil wir als Gesellschaft aber uns nicht hinstellen können und beschließen können, wo die verläuft, das geht nicht, man kann sich nicht einigen, wo man sich streiten will, ist wahrscheinlich die realistischste Wahl, die Zahl der potenziellen Konflikte möglichst hochzuhalten. Also ich glaube, das Fälschigste, was man machen kann in der jetzigen Situation, ist aus Angst vor Polarisierung darauf zu verzichten, die Sachen einzufordern, die man richtig findet. Ich glaube, je mehr potenzielle politische Konflikte es gibt, umso wahrscheinlicher ist, dass wir uns eines Tages über was streiten, was nicht ganz so dämlich ist. Und das fände ich schon ganz gut.
Das wäre toll. Das wäre toll. Nehmen wir uns doch vor, dass für 2029 und dass wir da über den Streit über vernünftige Dinge die AfD einfach ins Aus katapultieren. Wie wär's denn damit? Ja, vielleicht geht es uns politisch immer noch zu gut, weswegen die AfD so viel Raum hat. Wenn wir wirklich größere, vernünftige und entscheidende Konflikte in der Gesellschaft hätten, würde sich keiner mehr mit der AfD zanken, sondern da müssten wir wirklich ran an den Speck. Und dann würde diese Partei, die wirklich keine Antworten außer wir sind dagegen hat, absolut keine Rolle spielen. Weil wirklich ihr einziges politisches Motto ist, wir sind dagegen. Das sieht man bei jeder Abstimmung in jedem Parlament. Also, und das ist keine, in keinem politischen System ist das eine irgend geartete, vernünftige Handlungsbasis.
Naja, also da würde ich jetzt also eine vorsichtige Reservierung. Also so abstrakt würde man sagen, Negation ist immer bestimmt. Aber was ich damit eigentlich meine ist, die AfD, es ist das Erfolgsrezept der AfD, dagegen zu sein. Und deswegen machen sie das. Die sind ja nicht doof. Das heißt aber nicht, dass es in dieser Partei nicht Leute gäbe, die was damit vorhaben. Also man darf sich, glaube ich, auch nicht auf der Idee einrichten, die sind einfach nur dagegen und haben gar keine Lösung.
Ja, doch,
Sondern
doch, die haben Lösungen, aber die machen mir Angst. Deswegen möchte ich ja, dass sie verschwinden, bevor sie irgendwie wirkliche politische Macht haben.
das ist ein sehr, sehr gutes Argument für genau das wahrscheinlich, aber deswegen wollte ich das auch nochmal dazu sagen. Ne? Also es ist, ich glaube, am Dagegensein führt kein Weg da vorbei. Das ist witzigerweise, glaube ich, systemisch so angelegt. Gäbe es eine Partei, die die AfD von diesem Thron schubsen kann, wäre das eine, die von den anderen als genauso bedrohlich wahrgenommen wird, und das wäre eine, die von sich selbst auch behaupten würde, alles anders machen zu wollen. Nur wäre die Hoffnung, dass es eine ist, die das um einen anderen programmatischen Kern herum tut. Anders wird es nicht gehen.
Okay, dein Wort in der politischen Göttergehörgang. Hoffen wir einfach auf das Beste und genießen wir die kleinen, nicht so polarisierten Dinge im allgemeinen Leben. Man muss sich auch nicht nur mit Politik beschäftigen, obwohl natürlich alles irgendwie politisch ist. Nils, es war mir eine Freude, dass du hier warst. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und hören. Vielleicht mit viel Glück dieses Jahr wieder in Wien. Wir werden sehen. Bis dann. Tschüssi.
Vielen Dank. Tschüss.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Grandiose Nachrichten. Patrick ist heute zurück im Podcast. Ich habe mich schon riesig drauf gefreut, denn er hat ein neues Buch geschrieben, Zerfall der Weltordnung, die Ignoranz des Westens und der Aufstand des globalen Südens, erschienen im Westend Verlag, dort für 24 Euro in analoger Form zu erstehen. Und ich bin ja ein großer Fan von allem, was in Papierform zu erstehen ist, also packe ich alles in die Shownotes. Herzlichen Dank an der Stelle an den Verlag für das Exemplar, das Sie mir zur Verfügung gestellt haben, zu Transparenzzwecken. Und Patrick, gute Nachrichten. Die guten Nachrichten der Woche. So viele gibt es aktuell ja nicht, aber gute Nachrichten der Woche sind, Bitcoin geht baden.
Ja. Wobei man muss da natürlich schauen, ne? Also ich meine, Bitcoin ist ja jetzt also es ist ja so eine unglaublich volatile Geschichte. Also klar, jetzt verabschieden sich da ein paar Spekulanten, ein paar institutionelle Anleger,
Trump.
gehen weg. Trump kommt dazu, jetzt kommt vielleicht.
Nein, Trump hat auch seine Bitcoin-Anteile verkauft, teilweise.
Ja, das, aber der hat natürlich auch jetzt hier mit Kevin Warsh einen potenziellen Nachfolger für Jerome Powell, der ja jetzt auch nicht, ich sag mal, also der eher, Amerikaner sind ja immer pragmatisch, gerade was die Geldpolitik betrifft, aber der ist ja eher in Richtung Hawk, also ne, unterwegs. Also man kann eher mit höheren als mit niedrigeren Zinsen rechnen bei ihm.
Aber ich habe auch mittlerweile gelesen, dass es darauf ankommt, wer Präsident ist. Bei ihm, bei Walsh.
Ja, das weiß ich nicht. Also ich meine, das sind ja so seine Ideologie, die da irgendwie mit reinknallt, wie bei jedem. Aber letztendlich, ich meine, der gesamte Apparat der Fed hat ja ein Mandat, Preisstabilität und Vollbeschäftigung, und danach richten sie eben ihre Geldpolitik aus, und da sind sie
Ja, auch hin, also sehr pragmatisch, sage ich mal, ne? Von daher, ja, mal schauen. Mal schauen, aber dem Bitcoin tut das natürlich auch nicht gut.
Na, ich bin ja gespannt, wie er seine Geldpolitik dann ausrichtet als neuer Fed-Chef, wo wir da gerade nicht so gute Arbeitszahlen haben in den USA, wenn man Zahlen bekommt. Und auch die Inflation gerade nicht so gut aussieht, dank der Zölle. Insofern bin ich mal gespannt, wie die Fed da wieder rauskommt.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal.
Okay, reden wir mal über den Zerfall der Weltordnung. Vielleicht spielt die Fed ja auch da ein bisschen eine Rolle. Aber bevor wir dazu kommen, sag doch mal jedem, der dich noch nicht kennt und dich noch nicht hier gehört und gesehen hat, wer ist Patrick Kaczmarski?
Kaczmatik, genau.
Und wenn ja, wie viele?
Genau, nee, die erste Hälfte des Nachnamens war ja schon richtig ausgesprochen. Ja, ich bin Patrick Kaczmarczyk. Ich arbeite am Kompetenzzentrum für Transformationsforschung an der Universität Mannheim. Das ist ja ein sehr komplexer, langer Name. Aber genau, dort machen wir recht viel Forschungsarbeit, vor allem zu industriepolitischen Themen, viel jetzt in Bezug auf Deutschland. Gucken uns an, Energiesystem, Netzausbau, was es dazu braucht, welche Auswirkungen die militärische Aufrüstung ökonomisch haben wird, wie wir mit Grundstoffindustrien umgehen sollten, vor allem Stahl. Und ja, auch grundsätzlicher, welche Rolle hat der Staat in der Transformation zu spielen? Das sind so die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und naja, was heißt nebenbei? Also parallel dazu, beziehungsweise je nachdem, wie ich es mir mal aufteile, bin ich auch noch Berater bei der UNO, also bei der UNCTAD. Das ist die UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung. Ja, eine Organisation, die in den 60ern entstanden ist, aus dieser Non-Aligned-Movement, also die dritte Welt, wenn man so will, in Anführungszeichen, die sich da zusammengetan hat und ein Gegengewicht zu IWF und Weltbank dann auch schaffen wollte, dass man sich da eine zweite Meinung einholen kann, technische Expertise einholen kann. Und ja, die auch grundsätzlich dafür sorgen soll, dass jetzt im Grunde die Länder des globalen Südens bessere Entwicklungsperspektiven bekommen, dass es da auch einen Ausgleich zwischen Nord und Süd gibt, wobei in der Praxis sich ja auch viel zeigt, dass der Norden auch nicht wirklich will.
Und mit zunehmender Zeit immer weniger. Wo du gerade hier bist und bevor wir zu den globalen Problemen kommen, wie sieht es denn deiner Meinung gerade aus bezüglich unserer aktuellen Bundesregierung, zum Beispiel solchen Sachen wie der Elektrifizierung, grünem Stahl, Investitionen in die Infrastruktur in Deutschland? Passiert da aktuell genug oder irgendwas?
Irgendwas schon, genug aber noch nicht. Also jetzt haben wir natürlich über die Sondervermögen ein bisschen Bewegung reinbekommen. Die Investitionen werden anziehen. Also jetzt, ne, gibt es ja diese riesigen Diskussionen, ist das zusätzlich oder nicht zusätzlich? Gibt es da Umschiftungen und so? Und ja, natürlich gibt es halt irgendwo Umschiffungen. Ich meine, gerade jetzt in einer Wirtschaftskrise weiß die Regierung halt auch, also zum einen ist ja man bei den Konsumausgaben zu einem erheblichen Teil rechtlich gebunden, ja, diese ganzen Sozialstaatsausgaben etc. Das ist in großen Teilen jetzt nichts, was man irgendwie macht, weil man besonders großzügig ist oder so, sondern weil man rechtliche Verpflichtungen hat, dem man nachkommt oder weil Leute eben ja, Versicherungsleistungen in Anspruch nehmen, in die sie ihr Leben lang einbezahlt haben, beispielsweise bei der Rente oder so. Also da sind die Kürzungsspielräume natürlich gering, auch wenn das jetzt versucht wird und auch wenn die auch versuchen, irgendwo ne, Centbeträge rauszuquetschen. Ich meine, wir sehen das ja auch beim Bürgergeld. Aber nichtsdestotrotz, die wissen ja auch, dass da ja, gerade in einer Wirtschaftskrise die Konsumausgaben nicht unerheblich sind. Von daher ist es auch klar, dass da irgendwo Umschiffungen entstehen. Also nicht, dass der Haushalt so bleibt, wie er ist und dann alles nur an zusätzlichen Investitionen kommt, sondern dass da auch ein bisschen Raum für Konsum gemacht wird. Bisschen, also viel Blödsinn ist natürlich auch dabei, ja, Steuersenkungen etc. für Unternehmen und so, das braucht es nicht, ist unglaublich teuer, bringt wenig Effekte. Aber gut, Klientelpolitik müssen sie halt machen. Und ja, von daher kann ich jetzt schon, also da wäre ich schon auf der Seite, wo man dann sagen muss, es ist schon fair, dass man sagt, dass man zugibt, ja, es passiert mehr im investiven Bereich, deutlich mehr, als das, was wir die letzten Jahre hatten. Aber natürlich fehlt weiterhin von so einer strategischen Industriepolitik, von einem Plan, fehlt da absolut jede Spur. Also da ist nichts zu erkennen, keine Richtung, gar nichts. Man will jetzt ein bisschen das aufholen, was man halt in den letzten Jahren irgendwie, letzten Jahrzehnten hat schleifen lassen. Und ja, wenn wir uns mal die Investitionsbedarfe, grob 60 Milliarden pro Jahr zusätzlich mit dem anschauen, was, wenn jetzt das Sondervermögen komplett zusätzlich ausgegeben worden wäre, ne, dann wären wir bei 42,5 Milliarden. Also da sehen wir immer noch ein recht großes Delta. Und ja, darüber hinaus ist natürlich auch zeitlich begrenzt, mit Tilgungspflichten versehen etc. Und bei den Militärausgaben, das ist das Einzige, wo es, glaube ich, Planungssicherheit gibt, nämlich dass da so viel Geld reingefeuert wird, wie es nur geht, ohne Limit. Und auch das wird natürlich wirtschaftlich wenig bringen. Es wird vor allem die Preise treiben. Wenn man Aktionär von Rheinmetall ist, dann ist das gut. Für den Rest der
Herzlichen
Wirtschaft.
Glückwunsch.
Genau, für den Rest der Wirtschaft ist das eher schlecht. Von daher, ja, so ein bisschen was bewegt sich aber A, nicht annähernd genug, B, vollständig ohne Plan, und C, schafft die Regierung auch an anderen Bereichen so viel Unsicherheit wieder. Und dann auch jetzt diese ganze Geschichte mit Reich und zurück zu Fossil. Und also das ist so absurd, das ist teilweise so absurd, dass ja, man gar nicht weiß, wie oft man den eigenen Kopf noch gegen die Wand hauen soll.
Vorsicht mit dem Kopf gegen die Wand hauen. Wenn du dich verletzt, könnte es sein, dass in Zukunft du selber die Kosten zu tragen hast, egal ob
Ja,
du
das kommt noch
gesetzlich
hinzu.
versichert bist
Ja.
oder nicht. Ja. Wir arbeiten jetzt einfach alle eine Stunde mehr in der Woche und dann wird er schon. Ja.
Ja, es ist so absurd. Also die ganzen Debatten, die da initiiert werden, ob das jetzt diese Mehrarbeitsgeschichte ist oder wie du schon gesagt hast, ne, irgendwie das private Krankendienstleistung oder das Krankendienstleistung aus privater Tasche gezahlt werden sollen und so. Also das ist so absurd. Es ist unfassbar. Also mir fehlen wirklich die Worte für dieses komplett bodenlose Niveau, was da politisch gerade diskutiert wird. Und das ist natürlich sowohl auf Seiten der Politik, aber auch auf Seiten der Medien und Journalisten. Ich habe jetzt das Gefühl zumindest, dass bei diesem Zahnvorschlag des Wirtschaftsrats, der CDU, dass die Medien da zumindest ganz gut gegengehalten haben und dass man jetzt vielleicht auch so langsam zu einem Punkt kommt, wo man merkt, so, Leute, der Bogen ist überspannt. Klar, gab es dann welche, die dann noch immer zurückgerudert haben und so. Unsere beste Lobbyfreundin, die sich als Wissenschaftlerin gibt, wir wissen alle, von wem wir reden, war dann ja auch so, ja, das sind ja eigentlich ganz gute Vorschläge und so. Aber
Ja.
das ist so absurd, also.
Ja, das kommt halt davon, wenn du eine Union hast, die über 4 Jahre mal beleidigt war, dass sie in der Opposition sein musste, aber null gebacken gekriegt hat bezüglich ihrer eigenen inneren Ordnung und was sie eigentlich will. Alles, was sie ausgepackt haben, sind Konzepte von vor 30 Jahren. Ja? Also sie haben das
Ja.
Leipziger Programm rausgeholt und die haben jetzt einen Kanzler, der war stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsrates der Union, wo jetzt alle sagen, naja, die gehören ja gar nicht eigentlich zu uns, ja. Und sehen jetzt aber in der Realität, kannst du halt diesen neoliberalen Austeritätskurs nicht fahren mit einer überalterten Gesellschaft, wo die jungen Menschen übrigens auch noch ein bisschen was von Zukunft haben wollen, ja. Und dann greift es ja so ein Kern deutscher Wesensnatur übrigens an. Nämlich, dass du in die Versicherung einzahlst und da auch erwartest, dass die Versicherung dann für dich da ist. Und da, glaube ich, haben sie dann den Bogen wirklich überspannt, wenn sie den Leuten sagen, na ja, das können wir einfach eigentlich gar nicht alles bezahlen, aber du hast eingezahlt in diese Versicherung, ja? Und du erwartest als Deutscher, wenn die Versicherung eingezahlt hast, dass du die Leistungen bekommst. Also, das ist
Ja.
so Grundannahme der deutschen Gesellschaft. Da sind wir eigentlich ein bisschen konservativ auch als Gesellschaft
Naja, ich meine,
irgendwo.
das ist ja das Grundprinzip einer Versicherung, wenn
Ja,
man so
ja.
will. Also, ne, ansonsten, wozu machen wir das überhaupt? Denn das ist ja jetzt nicht nur in dem Bereich der Fall, sondern dasselbe gilt auch bei der Rente, wo man sich dann Ansprüche erarbeitet. Dasselbe gilt bei der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit und natürlich auch bei der Gesundheit. Und wir sehen weltweit, dass wenn man das privat machen will, dass es unglaublich teuer ist. Ja? Also man kann über Staatsquoten und Sozialstaatsquoten und sowas reden, wie man will. Wenn man beispielsweise in den USA das, was dort privat gezahlt wird, hinzurechnet. Und ich meine, letztendlich Gesundheit, das sind halt einfach Ausgaben, die anfallen so. Da kommt man nicht drum herum. Dann haben die USA einen größeren Sozialstaat als wir. Das hat das IMK ja ganz schön gezeigt, ja. Weil das heißt natürlich nicht, dass die Leistungen besser sind, ne? Das ist ja gemessen dann am BIP. Aber das ist vollkommen, vollkommen absurd. Das ist sowas von absurd. Und ja, die haben eben den Fehler gemacht, dass sie da über mehrere Jahre einfach nur im Grunde der AfD nachgeplappert haben und vielleicht mal bei Springer gelesen haben, was Bild und Welt und so weiter schreiben und das dann einfach rausgeballert haben, ohne irgendeinen Sinn und Verstand, ohne sich irgendwie mal darüber Gedanken zu machen, ohne irgendwie mal so ein bisschen den Kopf einzuschalten. Und ja, die sind blank. Also ich meine, man hat das ja schon in den Koalitionsverhandlungen gesehen, dass die absolut keine Ahnung von nichts haben. Ja? Also die Bundes-CDU ist bis auf wenige Ausnahmen wirklich komplett intellektuell bankrott. Und dann haben sie dann wirklich teilweise so während der Verhandlungen dann irgendwelche Lobbyisten und so angerufen, weil sie halt nicht wussten, was sie zu sagen haben. Und teilweise waren die Lobbyisten selbst genervt davon, wie die ganze Zeit die Telefone bei denen geklingelt haben, weil die CDU nicht wusste, oder CSU gehört da auch mit rein, was sie da in diesen Koalitionsvertrag mit reinbringen sollen, ne? Also das ist wirklich, das ist geistig bodenlos, was sie da bieten. Wobei ich da auch an der Stelle nochmal sagen muss, dass es jetzt vor allem für die Bundespolitik gilt, ne? Also ich meine, auf Länderebene gibt es tatsächlich
Lichtblicke.
Lichtblicke, ja. Und ich muss auch gerade sagen,
Dennis Radtke an der Stelle möchte ich positiv erwähnen, der gleich
zum
gegengehalten hat
Beispiel,
gegen
klar,
Gitta Konneberg oder Konnemann oder wie die heißt
Mann,
da,
ja.
die Irre.
Aber jetzt nicht nur Dennis Radtke, den ich auch sehr schätze, sondern ich würde generell auch sagen, die NRW-CDU, also ich hatte mit ihr auch selbst jetzt im Rahmen von ja, wirtschaftspolitischen Beratungen, wo ich involviert war, mit ihr zu tun. Und ich war echt überrascht, wie auf was für einem Top-Level die fachlich unterwegs waren, ne? Also die NRW-CDU, muss ich wirklich sagen, das ist was ich mir halt wirklich für eine Mitte wünschen würde. Und da muss man sagen, sind unglaublich kluge Köpfe unterwegs, unglaublich gute Leute unterwegs, unglaublich pragmatische Leute unterwegs. Und das hat nichts mit diesem Gepoltere, mit diesem reaktionären Schwachsinn zu tun, den da irgendwie hier die ganze MIT- und Wirtschaftsratsklicke da veranstaltet. Von daher, also das muss auch nochmal gesagt sein.
Ja, ich meine, an der Stelle nochmal, ich bin auch nicht 100% zufrieden mit dem, was zum Beispiel Herr Wüst alles in NRW macht. Da gibt es sicherlich auch Dinge, an denen man rummeckeln könnte. Aber an dieser Stelle muss man sagen, das ist um meilenweit besser als alles, was gerade auf Bundesebene durch die CDU kommt, ja. Also
Ja,
CDU,
aber
CSU.
gerade wenn es um fachliche Diskussionen geht, also da merkt man halt schon, dass man mit denen auf einem wirklich guten Level argumentieren kann, während wenn man mit Bundes-CDU-Leuten spricht, da kommt halt nichts außer irgendwelchen bestenfalls ordoliberalen Kalendersprüchen und schlimmstenfalls wirklich reaktionärem Geschwurbel, was sie der Springer-Bubble da irgendwie entnehmen, ne? Also
Also der Hass auf Frau Merkel sitzt da tief und den haben sie sich auch schön bei der AfD abgeguckt. Vielleicht hätten sie sich mal mit sich selbst beschäftigen sollen, aber das ist halt bei der CDU ein bisschen schwierig.
bei der
Ja, wenn du,
Bundes-CDU vor allem, ja.
und bei der Bundes-CDU, wenn du an Leuten wie Herrn Spahn und Frau Klöckner und Herrn Lindemann festhältst, kann da nichts Sinnvolles bei rumkommen.
Ganz schlimm, ganz
Okay,
schlimm.
bevor das hier eine Selbsthilfegruppe bezüglich dem Zustand der CDU-CSU auf Bundesebene wird, kommen wir mal zu deinem Buch. Ich habe hier gleich am Anfang einen sehr schönen Part gefunden, den lese ich mal kurz vor. Trotz der fundamental unterschiedlichen Ausgangslage sollte die Geschwindigkeit, mit der die Weltordnung des frühen 20. Jahrhunderts zerfiel, uns heute eine Warnung sein. Gegen die Jahre der Belle Époque 1871 bis 1914 noch als Hochphase des Internationalismus in die Geschichte ein, von der die Industriestaaten profitierten, weniger die von ihnen kolonisierten Länder, so überschlugen sich im Sommer 1914 die Ereignisse und lösten gefestigte Illusionen in Luft auf. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges 1914 bis 18 gelang es der Staatengemeinschaft nicht, eine stabile Nachkriegsordnung zu schaffen. Verfehlte ökonomische Ansätze, die den Versailler Vertrag und die Reaktion auf die Wirtschaftskrise bestimmten, spielten dabei eine wichtige Rolle. Bereits 1931, keine 15 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, schrieb die Journalistin Dorothy Thompson, dass die Welt sich nach 12 Jahren Völkerbund, dem Internationalen Gerichtshof, multilateralen Verträgen, dem Bryant COLEC-Pakt und Abrüstungskonferenzen von der internationalen Auffassung abwendet, ihre Sachen packt und nach Hause geht. Dorothy Thompson hat unter anderem auch ein Interview geführt mit Adolf Hitler und hat dann darüber ein Buch geschrieben in den 30er Jahren. Schwer zu empfehlen, packe ich in die Shownotes. Wurde neu verlegt vor einigen Monaten, ich glaube letztes Jahr. Und ist grandios, wirklich grandios. An der Stelle übrigens nochmal zum Tempo und der Geschwindigkeit von zerfallenen Weltordnungen. Der österreichische Kronerbe Ferdinand wurde am 28. Juni 1914 getötet in Sarajevo und am 28. Juli, 30 Tage später, brach der Erste Weltkrieg aus und die gesamte internationale Ordnung bis zu diesem Zeitpunkt lag in Trümmern. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, wie schlimm sieht es denn aktuell für unsere Weltordnung aus?
Ja, ich meine, wir haben zumindest die Lehren aus dem zweiten, also vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Klar, sie verblassen allmählich, habe ich das Gefühl, auf sämtlichen Ebenen. Aber ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, sollten wir jetzt nicht so dumm sein, dass wir das halt völlig ignorieren. Ich würde da jetzt auch keine Panik aufmachen wollen, auch keine Gleichsetzung machen wollen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, weil damals, also sowohl, ne, der Zerfall, also sowohl die, ich sag jetzt mal, die Ereignisse, die dann zum Ersten Weltkrieg führten, wie die sich halt überschlugen. Ich meine, Christopher Clark hat das ja sehr schön in seinem Buch Die Schlafwandler da ausgearbeitet.
Stelle ich auch nicht schon uns. Sehr gutes Buch,
Genau,
habe ich
nee,
ja
das
auch
ist
irgendwo
auch
zu stehen.
natürlich ein ganz, ganz tolles Buch, wo man dann das, also im Nachhinein lässt sich immer alles leicht sagen, naja, war halt automatisch und dann, ne, so, das ist, aber wenn man dann in der
Das
Situation.
Gleiche gilt ja dann für Ereignisse, die zum Zweiten Weltkrieg führen, das Appeasement, das in Europa gemacht wird. So im Nachhinein sagen alle, hätte mal Chamberlain nicht diesen Appeasement-Kurs geführt. Zu diesem Zeitpunkt, in dem Ereignissen, als Chamberlain auf Appeasement setzte, war die Mehrheit der Öffentlichkeit eigentlich dafür.
Ja, und ich meine, hätten wir, ich sag mal, auf einen gewissen Herrn John Maynard Keynes gehört, dann hätten wir vielleicht auch schon die Institutionen, die wir dann nach dem Krieg hatten, auch schon vor dem Krieg gehabt. Auch jetzt Dinge wie der Versailler Vertrag und so wären vielleicht anders ausgestaltet worden. Und dann wäre es möglicherweise gar nicht zu einer Situation gekommen, wo die Nazis überhaupt an die, also das ganze Appeasement wäre in dem Sinne gar nicht nötig gewesen, weil die NSDAP da weiter bei 1 oder 2% rumgekrebst hätte, wie halt sonst während der 20er, ne? Also ich meine, vor der Weltwirtschaftskrise hatten ja, glaube ich, bei den letzten Wahlen zu Beginn 29 war das, glaube ich, 4% waren das. Ja, und ne, dann hat man einfach gesehen, dass diese Unfähigkeit, auf diese Krise zu reagieren, denen halt einen wirklichen Aufschub gegeben hat. Und danach, als
Der
sie
echte Aufschub kam mit der
31.
Austeritätspolitik von Brüning 32, ja.
Genau, 31 hat sich dann, also dann hatte man diese Zahlungsbilanzkrise, ne, dass man eben Auslands- oder Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland hatte, die man irgendwie bedienen musste, aber nicht konnte, weil die Exporte einbrachen, weil die Wirtschaft nicht gut lief. Und naja, die ausländischen Mächte, die bestanden. Gut, dann gab es teilweise wiederum Lockerungen, aber die nicht weit genug gingen und so weiter. Auf jeden Fall ist in so einer Lage, wenn dann keine Hilfe von außen kommt, eben die einzige Möglichkeit da, ja, intern, sage ich mal, abzuwerten, Löhne zu kürzen etc., auch wenn das dann halt, ja, in die Krise führt, die Krise verschlimmert. Aber das war auch ein Konstruktionsfehler des internationalen Systems. Und da hat ja John Maynard Keynes in seinem Buch The Economic Consequences of the Peace, das hat er 1918 oder 19 rausgebracht. Also der war ja Teil dieser Delegation, die da beim Versailler Vertrag mit war, bei der Aushandlung, und ist dann erbost abgereist aus Paris und meinte so, das wird in eine Katastrophe führen, was ihr da macht. Und ja, einige seiner Prophezeiungen, die lesen sich wirklich mit einem Schauer über den Rücken aus heutiger Perspektive. Von daher, ja, sollte uns das einfach eine Warnung sein, dass wir eben Dinge, die wir für selbstverständlich nehmen, dass uns jetzt hier keine Bomben auf den Kopf hageln, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Ich meine, in der Ukraine erleben wir das ja, dass das Realität wird, in Gaza auch, ne, trotz Ceasefire in Anführungszeichen. Und in vielen anderen Teilen der Welt ebenfalls. Und von daher, Ja, ist es einfach nur eine Warnung, dass man die Dinge nicht zu sehr auf die leichte Schulter nimmt, sondern wirklich versucht, an Problemen, an Lösungen zu arbeiten, weil ansonsten nochmal ist die Situation heute natürlich eine ganz andere als vor der Zwischenkriegszeit, ne? Also wir haben jetzt keine Massenarbeitslosigkeit, das globale BIP wächst ständig, völlig neue Technologien, völlig neue Spieler, wir haben keinen Goldstandard. Also da kommen viele Sachen dazu, wo man sagen muss, ja, es ist schon qualitativ anders, aber nichtsdestotrotz, ich sag mal so bestimmte Krankheitssymptome von damals, ne, also Hetze gegen Minderheiten, Abschottung, Nationalismus und so weiter, das erleben wir auch jetzt und das sind, glaube ich, gerade diese Treiber, die dann ja, den Zerfall der Weltordnung dann weiter befeuern, sodass man eben mit diesen schwächer werdenden Kräften, die man jetzt noch irgendwie, ich sag mal, ja, in der Mitte will ich es fast schon nicht sagen, weil die Mitte auch schon extrem nach rechts gerutscht ist, aber mit diesen schwächer werdenden Kräften, die es da irgendwie noch gibt, muss man jetzt halt irgendwie gucken, wie man das Ruder herumreißt, weil ja, wenn es dann mal zu einer Kettenreaktion kommt, dann kann es wirklich schnell gehen.
Ja, wie gesagt, 30 Tage. An der Stelle, es gibt ja auch Lichtblicke. Ja, also ich gucke nach Kanada, ich gucke nach Spanien, wo der Ministerpräsident gerade gesagt hat, also wir wollen einen großen Teil der Menschen, die hier arbeiten und leben und zur die Gesellschaft aufbauen und zu unserem BIP-Wachstum beitragen. Und Spanien hat erstaunlich gutes, also wirtschaftliche Zahlen. Ob trotz hoher Arbeitslosigkeit, die Staatsbürgerschaft geben. Elon Musk hat darauf natürlich wieder entsprechend reagiert. Aber die Gegenreaktion von Sanchez fand ich gut. Er hat gesagt, ja, Mars kann warten, Menschlichkeit nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Ländern aktuell auch in Europa und vor allem in Deutschland fehlt.
Ja.
Dieser auch Demut gegenüber
Ja,
Menschlichkeit.
Rückgrat vor allem.
Ja.
Also, ich meine, das ist ja ähnlich. Ich meine, in New York haben wir ja auch einen Hoffnungsträger mit Mamdani. Aber da sieht man, naja, was es eben für, also zum einen intellektuelle Qualität braucht, zum anderen aber auch persönliches Rückgrat braucht, um.
Empathie wäre schon nicht schlechter. Das wäre schon mal ein Fortschritt.
Ja, ich meine, also ja, Empathie, ja, wäre ein Fortschritt, aber ja, ohne Rückgrat hilft das praktisch dann auch herzlich wenig, ne? Und ich meine, in Deutschland, meine Erfahrung mit 99% der Politiker, das sind Getriebene und auch die Art und Weise, wie das Parteiensystem und die Struktur in den Fraktionen und so funktioniert. Ist eben, das ist vor allem, also auch da gibt es bestimmte Ausnahmen, ne, von Leuten, die sich dann querstellen und da auch auf Konfrontationskurs teilweise gehen, wo es denen nicht passt. Also das fand ich ganz schön, um mal hier zum Beispiel Isabel Katemathori zu nennen von der SPD, jetzt gerade in Sachen Gaza und so, der war ja wirklich, als es jetzt noch nicht, ich sag mal, Mainstream war, in Anführungszeichen, es ist ja immer noch nicht Mainstream, das zu verurteilen, was dort im Gazastreifen passiert ist, was ja mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn man, ich sag mal, der gängigen völkerrechtlichen Expertise auf der Welt folgt, ein Völkermord war. Also wenn man auch jetzt gerade in diesem deutschen Umfeld sich anschaut, wie sie da agiert hat, mobilisiert hat und Rückgrat gezeigt hat und so, muss man sagen, wirklich Hut ab. Und genau dasselbe ist es jetzt bei Sanchez, ja. Also auch für ihn wäre es natürlich deutlich leichter, wenn er sich jetzt irgendwie international Applaus abholen wollen würde. Ja, dass er auch auf diese rechte Linie irgendwie umschwenkt. Ja, dann hätte er Applaus aus Washington vielleicht. Dann würde er Applaus bekommen von rechtsgerichteten Medien, konservativen Eliten etc. Und dann lebt es sich deutlich leichter. Aber in Deutschland haben wir das nicht. Und das war kein Olaf Scholz, das war kein Friedrich Merz, dass man da wirklich mit Rückgrat dann für das einsteht, was richtig ist, egal was für Interessen dahinter stehen. Und dass man dann diese Interessen dann auch zur Not eben auch koordiniert und geordnet und strukturiert dann eben durchbricht und die Widerstände dann durchboxt. Ja? Also es ist egal, wie laut die Lobby dann auf die Barrikaden geht, dass man sie dann ignoriert. Es ist egal, was für einen Sturm die Medien entfachen könnten, ja, dass man das ignoriert. Und sowas fehlt. Ja, ich meine, da braucht man sich dann auch nicht zu wundern, dass zum einen Krisen nicht gelöst werden, weil mit den Rezepten von den letzten Jahrzehnten werden wir die nicht lösen. Das ist ganz klar. Und zum anderen ist es halt auch irgendwie so, es fehlt halt auch irgendwo eine gewisse, ja, Unterscheidbarkeit der Parteien, wenn man so will. Weil man hat das Gefühl so, naja, egal, wer kommt, die machen eh alle das Gleiche. Ne? Also gut, so extrem kann man das jetzt nicht sagen, aber so in die Richtung, denke ich, ist das Gefühl nicht ganz unberechtigt. Und da würde wirklich jemand fehlen, der mit einem ganz klaren Plan, einer ganz klaren Vision es eben schafft, ja, da bestimmte Interessenswiderstände dann eben durchzuboxen, für andere Mehrheiten zu arbeiten, nicht darauf aufpassen, dass man bloß nicht den mächtigen und gut organisierten Interessen in diesem Land irgendwie auf die Füße tritt oder so, sondern auch mal klare Kante zeigt. Und das fehlt auf dem progressiven Spektrum, fehlt das massiv. Ich sehe es noch am ehesten bei der Linkspartei, aber ansonsten SPD, Grüne. Sehe ich da wenig, und CDU braucht man gar nicht erst reden. Also die sind so reaktionär und in ihrer eigenen Welt. Aber ja, von daher ist es schade. Also ich meine, die Hoffnungsträger, die sind international, so einzelne Lichtblicke oder so, aber insgesamt sieht es da natürlich ja jetzt nicht so gut aus.
Rosig aus,
Wobei,
ja.
genau, vielleicht noch einen Einschub für einen kleinen Lichtblick in Deutschland. Was mich gefreut hat, war der Vorschlag der SPD zur Erbschaftssteuer. Dass man da mal, auch mit einer gewissen, hatte ich zumindest den Eindruck, Ehrlichkeit und mit einem gewissen Drang da auch wirklich was zu verändern, da was zu bewegen. So,
Ja,
also
vor allem war es auch ein realistischer Plan, ja, und durchdacht.
gut durchdacht, strategisch
Ja.
klug, und von daher also wenn wir über Lichtblicke sprechen, so leicht sie auch sein mögen, das wäre vielleicht noch was, wo man sagen könnte, ja, ne, da gab es da von Seiten der SPD jetzt, also ne,
Mein
maßgeblich,
Vorschlag.
glaube ich, von Tim Klüssendorf und seinem Büro da vorangetrieben, den Plan. Das war schon gut. Und ich meine, man sieht es ja jetzt auch, dass es in den Umfragen, ich weiß nicht, ob man das dann direkt miteinander korrelieren kann oder so, aber es hat sich zumindest ein bisschen was bewegt. Und da würde ich mir dann eben wünschen, dass man jetzt da dran bleibt und nicht ja, vor den Familienunternehmen in Anführungszeichen dieser Welt einknickt und ja, da weiter Druck macht, dass da was in die Richtung kommt.
Ja, das Problem, also ich meine, die Situation ist so arg der Union, dass die SPD hier eigentlich alles abräumen könnte, wenn sie nur eine irgendwie geartete Kommunikationsstrategie hätte und Personal, das irgendwie sympathisch und kommunikativ ist. Aber was sie haben, ist Lars Klingbeil. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, möchte ich mir am liebsten auch den Kopf an die Wand schlagen.
Ja, Lars Klingbeil ist halt so ein Prototyp von, ich weiß nicht, seine
Das mal
Reden.
wegverwalten.
Ja, genau, wegverwalten und auch so, wenn er seine großen Reden hält und so, das ist ja auch alles wirklich. Also ich frage mich, ob die das selber noch schreiben oder ob ChatGPT das macht. Das ist ja eine Oberflächlichkeit und Rumgeschwurbel da. Ja, schon recht, ich will jetzt nicht sagen, kaum zu überbieten, weil ich glaube, überbieten kann man es noch, aber es ist kaum zu ertragen. Und was wirklich fehlt, ne, also auch bei der Erbschaftssteuer kann man sagen, ja, da haben sie punktuell einen sehr guten, einen wichtigen Punkt gesetzt, aber was fehlt, ist halt wirklich so eine größere Vision einfach, ne, wo es hingehen soll, mit Deutschland, mit Europa, wie man das erreichen könnte. Also ich meine, und es ist ja jetzt nicht so, dass die SPD das nicht gehabt hätte, ne? Also ich meine, jetzt gerade mal müssen wir an Willy Brandt zurückdenken, was der für Widerstände durchbrechen musste mit seiner Ostpolitik. Das war ja unfassbar, was für Diffamierungen der aushalten musste. Das war unfassbar. Und trotzdem, ne, hat er das verfolgt und nachverfolgt. Und ich habe mal bei einem Vortrag in Ostwestfalen in Detmold eine getroffen, die meinte so, naja, mit der SPD hat sie gar nichts mehr am Hut, findet sie komplett tot, die Partei, ne? Und hat dann aber gesagt, aber sie wählt sie trotzdem noch seit ja, über 50 Jahren, einfach nur wegen Willy Brandt. Und das Wort, was sie gesagt hat, das fand ich ganz schön. Sie meinte so, naja, er hat noch Re Lebensrealitäten verändert. So. Und das ist dann etwas, was irgendwo im Kopf bleibt. Und ja, sowas bräuchten wir natürlich dann auch auch in der heutigen Zeit wirklich klare gesamtwirtschaftliche und ein bisschen größere politische Visionen, Bilder, in die es dann hingehen muss, in die Richtung zumindest. Aber ja, das fehlt leider.
Jetzt sind wir schon wieder bei der Selbsthilfegruppe. Kommen wir zurück zur der Weltordnung. Du schreibst über den Zerfall der Weltordnung. Vielleicht malst du uns erstmal ein Bild von der Weltordnung, die gerade im Zerfall ist und warum und was vielleicht auch die ökonomischen Ursachen sind. Also wessen Weltordnung zerfällt hier eigentlich und was sind die Institutionen dieser Weltordnung und was sind die Gründe für den Zerfall? Ein bisschen
Ja.
viel auf einmal, aber ich gebe dir den Raum.
Ja, also in erster Linie ist es natürlich die Nachkriegszeit, ist Ordnung, die da zerfällt. Und ja, wir sehen das also anhand vieler verschiedener, ich sag mal, Beispiele und Dimensionen. Ja, wir schauen in die Ukraine, wir schauen nach Nahost und sehen, dass es ja sozusagen keine Regeln mehr gibt. Wir schauen auf die Abschottungspolitik in den Industriestaaten. Von daher, also das sind dann eben so Signale, ne? Oder jetzt nach Venezuela oder so. Also und da bemüht man sich auch gar nicht mehr irgendwie zumindest den Schein aufrechtzuerhalten, dass man da sich an irgendeine Art Recht oder so versucht zu halten, ne? Also weder Netanyahu in Gaza noch Trump in Venezuela. Da, ja, wenn man, da wünscht man sich ja schon fast die Tage von George W. Bush zurück, der dann für seinen Irakkrieg zumindest noch versucht hat, irgendwie Mandat des UN-Sicherheitsrats zu bekommen, was ja dann auch suggeriert, ne, dass ja, zumindest so wie die Reste oder dass man sich halt an irgendwelche rechtlichen Standards halten möchte, auch wenn das alles gelogen war, etc. Aber es zeigt zumindest, dass einem das irgendwo dann doch nicht komplett unwichtig war und ja, vielleicht sind wir schon an diesem Punkt. Willst du noch was sagen dazu?
An der Stelle ja. Ich glaube, der Grund, warum auch die Gegenwehr mittlerweile gegen die USA immer größer wird, ist die Tatsache, dass sie von dieser Heuchelei weg sind. Weil es ist ganz, ganz wichtig, die Illusion von einer regelbasierten Ordnung aufrechtzuerhalten, dass du rumheuchelst. Ja? Dass du wenigstens noch so tust, als hättest du den Anspruch, als gäbe es hier irgendeinen größeren Sinn und Zweck für das Wohl aller. Aber sobald du das unter dem Boden wegziehst und ein Land hast, in dem aktuell mehr Ausgaben für zum Beispiel eine Institution für Eis wie Eis gemacht werden, als die meisten Länder für ihr Militär ausgeben, zu diesem Zeitpunkt fangen dann auch die Verbündeten an, sich Fragen zu stellen und das Ganze in sich zusammen zu implodieren sozusagen.
Ja, das war ja das, was Mark Carney da auch in der Rede geäußert hat, ne? Er hat zugegeben, so dass im Grunde die westlichen Industrienationen von der, ich sag mal, Hegemonialität der USA profitiert haben, dass man sich dann halt irgendwie ja diesen Ritualen und so hingab und einmal mitgemacht hat und so weiter, auch wenn man wusste, so das ist ja nicht unbedingt immer gerecht, nicht unbedingt immer symmetrisch. Und jetzt, wo man halt merkt, so, oh shit, die Politik, die man ansonsten gegenüber den ärmeren Ländern immer vertreten hat, also dass man die jetzt irgendwie, was weiß ich, dass man da Zollschranken hochzieht, ja, jetzt gerade beim Agrarsektor oder dass man militärische Interventionen vornimmt, ja, die völkerrechtswidrig sind, dass sich das jetzt gegen die eigenen Verbündeten richten, so, da hört der Spaß auf, ja, also wenn es jetzt irgendwie gegen, keine Ahnung, Venezuela, China oder sonst irgendwie wen geht, da stehen wir als Westen zusammen. Aber wenn die gleichen Methoden dann bei uns angewandt werden gegen uns, dann hört der Spaß auf. Ja, und das ist ja so das, wo man dann sagen muss, ja, also auch ein wesentlicher Grund, warum die Grundweltordnung dann zerfällt, ist, wenn du halt, keine Ahnung, in Gaza mutmaßlich einen Völkermord begehen kannst, ja, mit westlicher Unterstützung, dann Venezuela, das ist jetzt schon, das ist komplex. Ja? Also beim ersten ist es nur Selbstverteidigung, jetzt ist es komplex. Naja, und wenn Trump dann sagt, na, er holt sich Grönland zur Not auch mit Gewalt, dann ist es schon so, oh nee, aber wir sind jetzt hier pro Souveränität und, ne? Also das ist ein bisschen schwierig, eine Weltordnung aufrechtzuerhalten, wo du halt so selektiv mit Regeln umgehst und wo sich jetzt, ich sage jetzt mal, der Hegemon dann auch anfängt, gegen die eigenen Verbündeten zu richten. Und das ist ja auch, also ich bin da schockiert über die Transatlantiker in Deutschland, die das immer noch nicht wahrhaben wollen, die dann immer noch irgendwie darüber reden, von wegen, dass die Partnerschaft ja gestärkt werden müsse und so, auch wenn Trump halt jeden Tag und auch Biden davor schon, die haben einfach klar gemacht, Macron hat es 2017 gesagt, die USA wenden sich von uns ab, wir müssen eigenständiger werden. Die Transatlantiker haben das zu verhindern versucht, also nicht versucht, sie haben das verhindert. Und auch jetzt sagen sie, naja, aber vielleicht, oder besteht immer so die vage Hoffnung, wenn da jetzt jemand kommt, dann wird da, und das ist alles völliger Quatsch. Und
Ja, ich freue mich schon auf den nächsten Besuch von Herrn Merz im März bei Trump.
ja, das ist
Nach den Epstein-Files, die jetzt
ja.
herausgekommen sind und der Tatsache, dass wohl die Clintons Ende Februar im Kongress aussagen wollen, und zwar öffentlich, bin ich mal gespannt, ob diese Reise überhaupt zustande kommt. Und wenn ja, ich freue mich schon, wenn mein Kanzler dem mächtigsten Pädophilen der Welt die Hand reicht.
Ja. Nee, das ist wirklich also absurd. Ich meine, der globale Süden, der hat ja immer diese Heuchelei, weil er derjenige war, der das dann am meisten abbekommen hat, ja auch immer wieder angeprangert. Und ich meine, was sich jetzt geändert hat über die letzten Jahrzehnte, war vor allem der Aufstieg Chinas. Und in dessen Windschatten konnten dann natürlich auch ja andere Länder sich deutlich mehr Gehör verschaffen, beziehungsweise versucht China dann natürlich auch ja internationale Allianzen zu schmieden, um eben dieser Hegemonialität der USA etwas entgegenzusetzen. Und im Grunde, also was sich wirklich verändert hat, ist eben das, ja, dass wir einen weiteren ganz wesentlichen Spieler haben als Gegengewicht zu den USA. Und ja, das macht es jetzt irgendwie ein bisschen schwierig, ne? Weil plötzlich wollen wir jetzt auch kein Freihandel mehr, ja, wobei wir der ganzen Welt immer, also solange unsere Unternehmen auf den Weltmärkten die Nummer eins waren, solange unsere Unternehmen in die Länder exportieren konnten, solange unsere Unternehmen technologisch führend waren, ne, war die Weltordnung für uns super und gerecht und toll und das Beste und die anderen müssten sich nur anstrengen. Aber jetzt, wo wir merken, oh, andere Länder können das auch, dann wollen wir das nicht und dann machen wir Protektionismus und so weiter. Und
Aber wir haben schon immer Protektionismus
ja,
betrieben.
natürlich, klar, selbstverständlich und betreiben den ja auch
Jetzt
immer
sind sie
noch.
bloß sauer, dass andere Länder das auch machen.
Genau. Und also auch da sehen wir, ne, klassisches Beispiel, deutsches Exportmodell, wie wir das immer so als Teil unserer DNA irgendwie verstehen und dann anderen sagen, ja Quatsch, das macht doch andere Industrien nicht kaputt und das exportiert keine Arbeitslosigkeit. Und naja, wenn jetzt China irgendwie anfängt, Überschüsse zu erwirtschaften, dann wird es schwierig, ne, weil die unsere Industrie hier kaputt machen und wir uns dann dagegen schützen wollen und müssen. Und dann ist es halt bei uns, ist immer die Qualität, bei China ist es dann halt nur Dumping und so weiter, ne? Also ich meine, ja, was soll man dazu noch sagen, ne? Also man merkt auch da, wir haben jetzt über die militärischen Aspekte des Zerfalls gesprochen, dass die sehr selektiv eben ausgelegt werden, die Regeln, und in der Wirtschaft ist es dann eben genauso, ja. Und all diejenigen, die sagen, naja, in Deutschland liegt es nur an der Qualität, da muss man dann halt auch sagen, Leute, schaut euch mal die Lohnpolitik an, schaut euch mal die Integration Osteuropas in unsere Wertschöpfungsketten an. Das war nichts anderes als Merkantilismus, den wir betrieben haben. Ja, und es war jetzt auch keine neue Kritik. Also Deutschland wurde ja Jahrzehnte für die Außenhandelsbilanzüberschüsse kritisiert, vor allem von den USA, wo die USA auch 100% recht mit hatten. Und ja, aber wir nö, haben das so als unsere Art Markenkern verstanden. Und wenn jetzt andere Länder dasselbe machen, oh, dann ist es schwierig. Ne? Wobei man auch an dieser Stelle sagen muss, es ist halt völlig egal, ob das Deutschland macht oder China, egal wie dieses Land heißt. Merkantilismus ist im Grunde immer eine Verletzung der Freihandelsdoktrin. Und da ist es egal, ob das Land jetzt irgendwie China heißt oder Deutschland oder so. Man kann natürlich sagen, gut, bei einigen Ländern, wie jetzt, was weiß ich, die jetzt bettelarm sind oder so, ne, dann kann man halt schon schauen, dass man den irgendwie mehr zugesteht, dass die halt so eine stärkere Exportstrategie fahren. China hat das ja auch gemacht. Aber insgesamt muss man halt schon gucken, gerade jetzt, wenn ein gewisser Entwicklungsgrad erreicht ist, dass die Außenhandelsbilanzen da mehr oder weniger ausgeglichen sind. Aber das wollten wir hier in Europa nicht wahrhaben. Und ja, jetzt holen uns diese Geister ein.
Ja, dafür bräuchte es halt auch für Deutschland eine ganz neue Wirtschaftspolitik und einen Plan für diese Wirtschaftspolitik, eine Stärkung des Binnenmarktes, Umverteilung, Investitionen in Bildung, ja, in Forschung, in Infrastruktur. Aber das ist alles zu kompliziert. Da muss man sich anstrengen und da muss man von alten Gewissheiten und der alten Welt, in der man aufgewachsen ist, halt Abstand nehmen. Und dafür haben wir die richtigen Politiker einfach aktuell nicht, vor allem nicht in der aktuellen Regierung. Die sind in einer Welt aufgewachsen, in der noch alles in Ordnung war. Sogar noch vor dem Mauerfall, ja.
Wo man sich dann schön aus Krisen exportieren konnte. Ja, und das ist natürlich auch ein Problem des medialen Diskurses, das muss man auch sagen, ne? Weil die Politik ja doch dann immer doch sehr stark davon geprägt ist, welche Debatten jetzt gerade in den Medien stattfinden. Und ja, also ich sehe das da auch eher kritisch.
Okay, also wenn wir jetzt in einer Krise, in einem Zerfallzustand sind, also in diesem Interregnum, das ja Gramsci auch gut beschreibt, und wir in einer Welt der Monster leben, wie sieht diese Welt aus? Und wer wird in diesem Kampf gewinnen eigentlich? Ja, also es ist ja, also ich glaube, vor kurzem habe ich ein Interview bei Thilo Jung gesehen, mit einem Autor. Er hat ein richtig großes Werk geschrieben zu Kapitalismus. Jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Aber der hat auch gesagt, also wir sind so gefühlt in einer vorrevolutionären Zeit, in revolutionären Zeiten. Aber wir wissen nicht, ob die Guten gewinnen oder vielleicht auch die autoritären, rechten Sozialdarwinisten. Ja.
Ja, also ich glaube, die Karten stehen auf jeden Fall zugunsten der Sozialdarwinisten, einfach aufgrund der Ressourcen, die sie haben. Also wenn man sich anschaut, was für ein Kapital dahinter steckt, das ist ja, das macht schon ein bisschen was aus, ja, wenn dann so Leute wie, was weiß ich, Gotthardt sich dann NIOS kaufen können und dann dieses Verlustgeschäft einfach ja, ich sag mal, aus der Portokasse begleichen können. Das ist ja, und wir sehen ja auch, was für einen Einfluss dann NIOS in der Politik hat, ne? Also ja, ob das jetzt bei der Richterwahl ist oder bei anderen Themen, da setzen die teilweise schon Standards. Und von daher, ja, es ist eine Frage, wer Kohle hat, wer Stiftungen finanzieren kann, die dann irgendwelche Fake-Studien veröffentlichen zu irgendwelchen Sachen, mit denen dann rumgelaufen wird im politischen Berlin, die dann als Beleg genutzt werden, beispielsweise, dass die Schuldenbremse keine Investitionsbremse war oder so, ne? Also um da mal ganz, ganz konkret zu werden. Und wenn man die Ressourcen hat, dann kann man das ganz entspannt und ganz einfach machen. Also von daher, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir in der vorrevolutionären Phase oder so sind. Das,
Wenn
ja.
die alte Welt zusammenbricht, gibt es immer Revolution.
Ja, also ich meine, gut, Zerfall der Weltordnung, das ist vielleicht auch ein Titel, der dann halt so wirklich so, also es ist eher so ein Auseinanderbröckeln, würde ich mal sagen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern darauf unbedingt eine Revolution folgen muss, aber ganz klar ist halt schon, was man dem entgegensetzt.
Wenn wir an Revolution denken, dann denken wir immer so an Sachen wie zum Beispiel Frankreich oder so. Aber die Sache mit Geschichte ist, es wiederholt sich ja nicht alles immer so 100%, wie es in der Vergangenheit war. Ja. Insofern kann eine Revolution auch ganz anders aussehen.
Ja, und ich weiß halt auch nicht, inwiefern Revolutionen immer wirklich vorhergesagt werden können. Also wenn wir uns beispielsweise, keine Ahnung, anschauen, was in vielen Staaten des Nahen Ostens oder so passiert, ne, wo dann irgendwie sehr gefestigte Strukturen, scheinbar sehr gefestigte Strukturen von außen plötzlich über Nacht zusammenbrechen oder ja, oder Revolutionen eben so stattfinden, dass sie halt sukzessive mit dem Abbau von Rechten oder sowas einhergehen. Also wenn wir jetzt gerade an die AfD denken oder so.
Manchmal ist eine
Aber
Revolution auch ein schleichender Prozess.
genau. Ja, wobei dann, ja, es ist dann eine Revolution oder eine Evolution in Richtung eines, wobei gut, also ich meine, da müssen wir uns jetzt auch nicht streiten.
Ha, das ist
Frage
jetzt
ist,
Haarspalterei.
ja, genau. Die Frage ist, was jetzt mittel- bis langfristig kommt und wie vor allem die Mittelmächte dieser Welt halt in irgendeiner Form zusammenarbeiten müssten. Und da hat, glaube ich, Mark Carney mit seiner Rede einen sehr wichtigen Punkt gemacht, dass ja, es da eben neue Formen der Zusammenarbeit braucht. Ja, wir reden oft über die USA, wir reden oft über China, über Indien, vielleicht noch ein paar andere Mittelmächte, aber wir vergessen halt wirklich, dass ja, 190 mindestens Länder dieser Welt im Grunde Mittelmächte sind, die auf eine stabile internationale Ordnung angewiesen sind. Und es ist natürlich auch immer so, ne, dass es die großen Staaten sind, die über die Institutionen dann den Rhythmus, sage ich mal, der Weltordnung bestimmen. Ja, das ist auch klar. Ob das jetzt, was weiß ich, der IWF ist oder die Weltbank oder die UNO. Ich meine, da sind die, also vor allem die USA noch sehr stark dominant, auch aufgrund allein der wirtschaftlichen Kraft, die sie haben, ja, beziehungsweise die Industriestaaten insgesamt. Also beim IWF ist das ja so, dass die Stimmanteile danach vergeben werden, welche Beiträge die Länder, ne, zahlen. USA haben ohnehin Vetorecht und so beim IWF, und das ist mit Abstand die wichtigste Institution für die internationale Entwicklungspolitik. Bei der UNO sind die großen Industriestaaten die wichtigsten Geldgeber. Ja, das heißt, wenn du dort halt einen Stecker ziehen willst, dann machst du das halt, indem du die Beiträge zurückfährst. Und es ist ja auch so ein bisschen das, was jetzt gerade gerade geschieht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, eine Erkenntnis, die ein bisschen stärker diskutiert werden müsste, ist, naja, wenn jetzt irgendwie die USA eh immer so ein bisschen, ne, diesen American Exceptionalism hatten, so, also dass die sich eh immer so ein bisschen, also Regeln gibt's ja, aber für uns zählen sie nicht, ne? Das war immer so deren Mantra. Ja, und auch andere Länder, die irgendwie jetzt revisionistisch, reaktionär agieren, dass man dann sagt, gut, wir gucken halt einfach mal, wie wir hier irgendwie die anderen Mittelmächte organisiert bekommen. Ist natürlich, ich meine, in der EU mit 27 Staaten ist es halt schon nicht immer leicht, was dann erst mit 190, ja, aber ich glaube, nichtsdestotrotz könnte man sich halt auf gewisse Prinzipien und Institutionen halt irgendwie einigen, die internationalen Handel, Kapitalmärkte, Intellectual Property Rights etc., die all das irgendwo adressieren und in geordnete Bahn lenken, dass Wohlstand für alle dann ja in dem Sinne möglich wird und das dann auch eine Ordnung ist, von der alle Länder profitieren und wo dann eben auch die Mittelmächte den hegemonialen Mächten, und das ist egal, ob das jetzt die USA ist oder China oder Russland, whoever, dass sie denen da was entgegensetzen können. Aber dazu müsste man wirklich, also ähnlich wie, ne, du hast ja gerade gesagt, man müsste halt irgendwelche ökonomischen Vorstellungen überwinden, um Deutschland wieder in Fahrt zu bringen wirtschaftlich. Genau dasselbe kann man sagen über die internationale Ordnung.
An der Stelle, ich habe so auch ein bisschen nebenbei Davos verfolgt, die Carney-Rede, Macron mit seiner Sonnenbrille. Ganz interessant ist ja, auf der einen Seite waren die Amerikaner mit Trump und die internationale Ordnung ist uns egal und wir wollen hier nur Deals machen und wir wollen hier nur sozusagen kurzfristiger gewinnen und wir werden alle super reich. Also Adam Tooze ist ja in verschiedenen Podcasts aktuell gewesen und der hat da wirklich schlimme, schlimme Sachen erzählt und der Eindruck muss wirklich ganz grausam gewesen sein. Und er hat das verglichen mit den Russen, ja, vor dem Angriff unter anderem auf die Ukraine 2014. Und auf der anderen Seite waren aber auch Chinesen da und haben Reden gehalten und haben ein Loblied gesang auf die internationale Ordnung und wir müssen uns alle an die Regeln halten gesungen. Also das war wirklich verkehrte Welt im Prinzip, ja. Also Paralleluniversum.
Ja,
Und
aber falls ich da mal kurz
ja.
einhaken darf, das ist auch in der Geschichte schon zu beobachten gewesen, dass Länder eben sich durch, ich sage jetzt mal, Protektionismus etc., also all das, was wir jetzt nicht irgendwie mit klassisch freier Marktwirtschaft in Anführungszeichen in Verbindung setzen, also dass die das eben gebraucht haben, um sich ein gewisses Wohlstandsniveau, gewisse industrielle Fertigkeiten etc. aufzubauen. Und ich fand es spannend, also die USA, die waren ja auch ein hochprotektionistisches Land bis ins 20. Jahrhundert hinein, und den Briten hat das damals auch nicht gepasst, ne? Also die Hegemonialmacht schlechthin damals, die war dann auch so zu den USA, naja, ihr müsst jetzt hier irgendwie mal gucken, ne? Also dass ihr mal einen Freihandel übernimmt, weil es hilft allen. Und dann hat der Präsident Ulysses Grant halt gesagt, also in 200 Jahren, wenn wir alles aus dem Protektionismus rausgeholt haben, was er zu bieten hat, dann werden wir den freien Handel übernehmen. Und also, ne, das ist, ich sag jetzt mal, ähnlich zu beobachten jetzt bei China. Also wären die auf dem Entwicklungsstand von vor 20, 30 Jahren oder so, niemals würden sie halt so reden, dass sie halt irgendwie freie Märkte und offene Welt und so weiter wollen. Ne? Von daher, und man muss da natürlich dann auch gucken, also ich sag immer, ne, nicht naiv sein, auch die haben ihre eigenen Interessen, die sie verfolgen. Ja, aber das hat letztendlich jedes Land, egal ob europäisch, asiatisch, afrikanisch oder amerikanisch. Und von daher, ja, würde ich das, glaube ich, auch mal da eher in die Kategorie einordnen. Gut, die haben jetzt einen wirklich rasanten Entwicklungssprung gemacht. Suchen natürlich auch weiter Absatzmärkte für die eigenen Produkte. Ne? Es ist auch irgendwo klar, weltweit. Wobei die ja auch mit, also jetzt fast 1,5 Milliarden Menschen einen riesigen Absatzmarkt innerhalb Chinas haben. Aber nichtsdestotrotz, die gucken dann natürlich auch, wo sie ihre Exporte dann auch noch absetzen können und
Ja,
entsprechend.
ich meine nur, es war halt so interessant. Es deutet auch ein bisschen darauf hin, dass die USA halt in einer tiefen, tiefen Krise stehen, während die Chinesen ganz genau wissen, also dieses System hilft uns eigentlich. Und wenn wir nur lange genug daran festhalten, können wir es ja lenken und beherrschen. Insofern halt super interessant. Unter diesem Gesichtspunkt, wie ordnest du die Bemühungen der Europäischen Union aktuell ein, so viele Handelsabkommen wie möglich zu schließen? Mersancour, es gibt die Bemühungen jetzt Richtung Nahe Osten, natürlich Saudi-Arabien, Katar etc. Und natürlich auch, was man mit Indien so plant. Der Kanzler wird ja immer vorgeschickt und danach kommt von der Leyen und sagt, oh, hier, wir haben Handelsabkommen.
Ja, das ist also im Verhältnis zur Wichtigkeit einer Entwicklung des Binnenmarkts ist es halt so, als wenn man sich jetzt, keine Ahnung, über die Schnürsenkel bei den Schuhen oder sowas unterhält. Ja? Also Europa muss begreifen, dass es seinen Binnenmarkt entwickeln muss mit allem, was dazugehört im Sinne von Fiskalpolitik, Lohnpolitik und so weiter. Und nur dann werden wir wirtschaftlich erfolgreich sein, weil diese ganzen, ob das jetzt Mercosur ist oder ja, mit Saudi-Arabien irgendwie Handelsvolumen 11 Milliarden Euro, das ist nichts, das ist nichts, ja, also Deutschland, Saudi-Arabien, selbst wenn sich das jetzt noch verdoppeln, verdreifachen sollte, ist es immer noch nichts. Und von daher, ja, da muss man, also es gibt ja auch wirklich, das finde ich ja auch ganz spannend, in der Ökonomie gibt es, wie manche sagen würden, ein einziges Gesetz, was man wirklich so als Gesetz nennen kann, und das ist eben dieser Distance Effect of Trade. Also, ne, besagt halt grobe Faustformel irgendwie, you double the distance, you half the trade. Und wenn man sich diesen Koeffizienten mal anguckt, also der ist recht konstant über die letzten 150 Jahre oder so geblieben, trotz Fortschritten bei der beim Transport, Digitalisierung und so weiter. Also wir reden ja manchmal so, als wären wir jetzt, wenn wir ein Freihandelsabkommen mit Indien irgendwie abschließen, als wäre Indien jetzt halt irgendwie so, keine Ahnung, unser direkter Nachbar, wo dann der Handel halt richtig durch die Decke gehen würde oder so, ne? Und das ist halt völliger Quatsch. Also es ist gut und richtig, das zu machen und so, dass ne, auch im Sinne jetzt von, ich sag jetzt mal, politischer Kommunikation nach außen, dass man die Beziehungen diversifiziert und so, das kann man alles machen, aber es wird wirtschaftlich im Verhältnis zur Wichtigkeit des Binnenmarkts, ja, also ich will nicht sagen, es ist vernachlässigbar, aber ganz so wichtig ist es nicht.
Ich habe ja, also wenn wir uns halt die Zahlen angucken und die Parteien, die in Europa gerade also da sich anschicken, die Macht zu übernehmen, weiß ich halt nicht, inwiefern der Ausbau des Binnenmarktes in Europa in nächster Zeit, in den nächsten Jahrzehnten überhaupt irgendeine Priorität haben wird. Und da gibt es ja auch noch weiterhin, die Financial Times hat gerade erst darüber berichtet, dass außenpolitisch die entsprechenden Institutionen in den USA jetzt NGOs unterstützen werden in Europa und Lobbygruppen, die tief mit MAGA zu tun haben und die dann entsprechende Einflussnahme auch in Europa auf die Politik nehmen werden natürlich. Und da habe ich schwere, schwere Bauchschmerzen, ob dem, was uns da in Europa auch bevorsteht. Das erklärte Ziel von Trump und Co. ist ja eindeutig, die EU zu zerstören. Das
Ja,
haben wir
also
ja in seinem nationalen Sicherheitspapier da gesehen.
genau. Und da haben die ja auch schon einige Länder rausgesucht, über die das speziell machen wollen, ne? Also Polen, Ungarn, Italien.
Italien, ja.
Ja, muss mal gucken, vielleicht, wo bei Frankreich bin ich mir nicht so sicher. Da war, man muss es ja wirklich so erschreckenderweise sagen, gerade jetzt, was den Angriff Trumps auf Venezuela betrifft. Da war ja Le Pen, ich sag jetzt mal so, die einzige oder eine der ganz wenigen Politikerinnen, die sich da halt wirklich klar gegen positioniert haben. Ja, also alle anderen haben rumgeeiert, hier komplex und der und da waren die Franzosen schon ein bisschen härter, auch im Sinne von, also jetzt, ne, Sanchez, haben wir ja gesagt, geht gegen Oligarchen vor. In Frankreich bewegt sich etwas in eine ähnliche Richtung. Von daher Ja, also ich traue Nationalisten jetzt nicht wirklich viel zu, im Sinne von, dass sie Kompetenz hätten oder so. Aber ich glaube, je nachdem, wie sich die Debatte bewegt, kann es halt auch sein, dass wenn, ich sage jetzt mal die Anführungszeichen, Mainstream-Parteien da geeignete Maßnahmen und Vorkehrungen ergreifen, dass man dem doch ein bisschen was entgegensetzen kann. Also ich bin jetzt nicht der Ansicht, dass das völlig, dass wir denen da irgendwie ausgeliefert sind, sondern aber man muss sich dann halt auch, wie gesagt, ja, gerade jetzt in den großen Tech-Konzernen und der ganzen Magerbewegung und so, muss man dann schon auf Konfrontationskurs gehen, was man idealerweise klug macht, ja, also jetzt nicht vielleicht von vornherein irgendwie da in aller Offenheit auf Konfrontation gehen, aber das dann halt doch schon ja in irgendeiner Form strategisch anpacken, dass man dann de facto beim selben Ergebnis ist. Also ja, da würde ich mal schauen. Und natürlich bräuchten wir jetzt auch, was Europa betrifft, gerade in Westeuropa, bräuchten wir halt schon mehr Verständnis auch dafür, warum beispielsweise jetzt, sagen wir mal, in Polen oder so eine Euroskepsis vorherrscht, obwohl Polen unfassbar profitiert hat von der EU. Ja, also ich meine Familie kommt daher her. Ich sehe das jedes Jahr, wenn ich dann dort bin. Ja, also die Infrastruktur, wie die sich entwickelt hat, Digitalisierung, wie sie vorangeschritten ist, die Lebensstandards, wie sie, das wäre ohne die EU niemals, niemals möglich gewesen. Und trotzdem fühlen die sich halt irgendwie als, ich sage jetzt mal, EU-Bürger zweiter Klasse und so weiter. Und da so ein besseres Verständnis für zu entwickeln, wo die eigentlich herkommen mit ihrer Denkweise, das wäre, glaube ich, schon wichtig, auch um die Kohärenz innerhalb der Europäischen Union zu stärken.
Naja, da die Amerikaner gerade Diplomaten auch in Polen haben, die offensichtlich mit der festen Überzeugung jeden Morgen aufwachen, ihre tiefsten und engsten Verbündeten jeden Tag anzupissen, bestehen ja gute Chancen, über bessere Kommunikation und diplomatische Schulterklopfen auch vielleicht mal einen besseren Draht zu Polen zu entwickeln. Weil gehört schon viel dazu, die Polen anzupissen, ja. Und was der Chefdiplomat, Botschafter da der USA gerade in Polen gemacht hat, ist wirklich Wahnsinn, ja. Also wirklich Wahnsinn. Also bloß aufgreifen, ja. Wenn man bloß einen vernünftigen außenpolitischen Kurs hätte in Deutschland und irgendwie sympathische Politiker, die da mal kurz anrufen.
Ja, und man bräuchte vor allem einen Plan, ne? Also es ist ja
Ja.
auch das, also ich meine, da können wir ja auch eine gewisse Analogie zur Weltordnung insgesamt ziehen, dass wir eben gerade über die Art und Weise, wie viele der ärmeren Staaten in diese Weltordnung integriert wurden, Handelsströme, Finanzmärkte, dass das dort mehr Chaos als Nutzen gestiftet hat. Ja? Also diese ganzen Erfolge der Globalisierung, auf die wir uns sonst immer beziehen, sind ja in allererster Linie auf Asien beschränkt. Also wenn wir uns anschauen, der Rückgang
Afrika ist eine absolute
der Armut.
Katastrophe. Auch die europäische Handelspolitik hat in Afrika viel, viel kaputt gemacht.
Ja, definitiv. Und hinzu kommt dann natürlich noch die ganze Makropolitik über den IWF, vor allem, nicht nur auch Weltbank, aber in erster Linie IWF, die unfassbar viel kaputt gemacht hat. Und klar, wenn man das nicht weiß, wenn man da völlig blauäugig rangeht, dann kann man das halt so machen wie, keine Ahnung, Wadepool oder Baerbock, ja, dass man dann irgendwie glaubt, so von wegen, man wäre der große Heilsbringer. Ja, dann, also man merkt gar nicht, wie heuchlerisch man selbst daherkommt und wie unattraktiv dann auch die eigenen Angebote sind, ja. Weil wenn alles, was wir denen anbieten können, ist, dass, naja, wir brauchen hier offene Märkte, weil wir hier unsere Produkte absetzen müssen. Also, das ist ja jetzt für die, und das ist auch bei Mercosur so ein bisschen der Fall gewesen. Also, ne, wenn man sich mal die Kommunikation darum herum anschaut, da war es halt immer so, naja, wir müssen ja exportieren. Dann denkt man sich so, Leute, habt ihr irgendwie nochmal begriffen, so dass, ne, Handel in zwei Richtungen geht, Exporte, Importe?
Ja,
Ja.
die Bauern sind ja auf die Barrikaden gegangen, weil die wussten ja Importe, aber das
Ja,
ist für uns.
genau. Und da hat man dann schon gesagt, so, nee, das wollen wir jetzt nicht, wir wollen nur Exporte und ja, dort, wo sich dann die Märkte öffnen, wo die europäischen Bauern dann auch durch die massiven Subventionen halt enorme Vorteile gegenüber anderen Produzenten haben, dort sind sie natürlich für Freihandel, weil sie dort ihre Produkte dann eben gut absetzen können. Und Das ist das, was ich meine, ne? Also wir haben jetzt hier bei uns viel Kritik gegenüber China und so, wie es in Afrika gerade vorgeht. Und es ist auch in vielerlei Hinsicht problematisch so. Das, ne, will ich auch gar nicht leugnen. Aber nichtsdestotrotz sind die Bedingungen grosso modo oftmals noch besser als das, was der Westen anbietet, weil man da einfach nicht so krass in die Geschicke der Länder hineinregiert. Ja, China hat auch keine Kolonialvergangenheit. Ne? Also das kommt halt auch noch hinzu.
Jedenfalls nicht in Afrika.
Ja, nicht in Afrika. Ja, klar. Also das ist das, was ich, worüber wir ja gerade jetzt sprechen.
Bei
Und
Kolonialvergangenheit haben sie es schon.
ja, natürlich. Ja, nee, ich
In
meinte
Asien.
so, ja, in Asien und natürlich jetzt auch, also ich sag jetzt mal gerade also eine eigene Kolonialgeschichte, ne, die unfassbar brutal ist. Wie das Land da ausgebeutet wurde von ja, westlichen Staaten. Das, ja, war das Jahrhundert der Demütigung, so heißt es ja, ne, in China und auch mit einer der Gründe für Maos Siegeszug, sage ich mal, ne? Also gut, klar, der hatte da ja die Unterstützung der Bauern etc., aber ja, ein Teil seiner Popularität beruhte natürlich auch darauf, dass er die Ausländer in dem Sinne da wieder vertrieben hat. Also, naja, genau, aber ich meine, in Afrika haben die Chinesen jetzt keine Kolonialvergangenheit und da ist es halt schon was anderes, wenn ja, Länder kommen, die dir in Anführungszeichen helfen wollen, ja, aber wo man sagt, so, naja, die letzten Jahrzehnte war eine Katastrophe, die Jahrhunderte davor war eine Katastrophe und jetzt wollt ihr uns helfen. Also, ne, was ist denn da eigentlich los? Und wenn jetzt jemand kommt, der ja mit einer Clean Slate, sage ich mal, daherkommt, selbst ein kolonial ausgebeutetes Land war. Also diese Ebene sollte man auch nicht unterschätzen.
Ja, man sollte auch nicht unterschätzen, dass solange Europa sich an die USA haftet, die da auch gerade in Afrika, weiß nicht ganz genau, was sie da für eine Politik betreiben, aber dann auch so Soldaten nach aktuell Nigeria schicken zum Schutz der Christen gegen den IS, wo alles ein bisschen, naja, sagen wir es mal, komplexer ist. Und Donald Trump so Reden hält, die darauf hindeuten, dass sie offensichtlich die Außenpolitik auch so ausrichten, als wären sie ein theokratischer christlicher Glaubensstaat, dann sollten die Europäer sich davon schleunigst distanzieren, weil das kann schwer, schwer schlecht nach hinten losgehen, ja. Also aus der Welt so eine Art Glaubenskrieg zu machen, das ist keine Handlungsweise, die man in irgendeiner Art und Weise gutheißen sollte. Und damit gehen wirklich alle möglichen politischen Goodwill-Verhältnisse dann auch baden.
Ja. Ja, und zumal das wirklich,
Katastrophal alles
also,
hier.
ja, und halt auch so, ich sag mal so primitiv, ja, weil ich meine, Religion hat ja jetzt letztendlich eigentlich einen anderen, also es ist ja per se jetzt nicht dazu da, um irgendwo irgendwelche weltlichen Regime irgendwo zu errichten. Ne? Es ist ja immer so, das hat ja Papst Benedikt mal ganz schön geschrieben, so immer dort, wo sich Religion und staatliche Macht vermischen, ist es halt so, dass die Religion in den Dienst der Macht tritt und sich ihren Maßstäben beugen muss. Und wir sehen das in den USA, wir sehen das in Israel. Es ist ja auch ganz krass, ne, wie religiös fundamentalistisch ja, die Politik dort agiert, ne, ganz klar, Nahost, Iran und so weiter. Also es ist ja, also es wird den Religionen weder dem Judentum noch dem Christentum noch dem Islam gerecht, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, aus so einer säkularen Welt kommt und dann halt eben diese Theokratien da irgendwie errichtet werden und man denkt sich so, ah, okay, das ist Religion, ah, nee, dann lasse ich lieber die Finger davon.
Das merkt übrigens der Iran auch jetzt, ja. Also praktisch die ganze junge Generation absolut säkulär. Ja, die wollen mit dem ganzen Quark nichts mehr zu tun haben. Auch als Gegenreaktion, ja.
Ja,
Gegen
natürlich,
diesen
klar.
Fanatismus,
Ja.
der ihnen die Zukunft und die Gegenwart stiehlt, ja.
Ja. Und das Einzige, was ja, das Regime dem entgegenzusetzen hat, ist halt nur noch brutale Gewalt, so, ne?
Nur
Also,
noch Tod und Zerstörung, ja.
es ist.
Okay, das ist jetzt alles sehr, sehr deprimiert. Und du schreibst auch am Ende, also dein Buch ist nicht sonderlich aufbauend. Schon am Ende wird es auch nicht besser. Also da schreibst du dann, die Hoffnung darf man in der Lage nicht auf die Politik setzen, sondern auf die Zivilgesellschaft und den kritischen Teil der Journalisten und Medien. Okay. Gib uns mal ein bisschen Optimismus mit, ja. Was tun wir? Wie halten wir nicht zwangsweise den Zerfall der Weltordnung auf, sondern wie bauen wir eine bessere, progressivere Weltordnung auf? Auf wen können wir uns verlassen? Wie muss diese Weltordnung aussehen? Gib uns ein bisschen
Ja,
Hoffnung.
ich glaube, da braucht es tatsächlich so diese Grassroot-Bewegungen, wenn man so will. Also, ne, sprechen wir über jetzt gerade Mamdani oder sowas in New York. Da sieht man wirklich, dass man da jemanden ins Amt hieven konnte. Sehr populär, kommunikativ, brillant, mit einer ganz klaren Idee und Vision, oder was auch Politik zu leisten hat. Und ja, in meinem Buch bin ich da jetzt vielleicht nicht so optimistisch, weil, also ich da auch, ich meine, das ist ja, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn es dann heißt, so, naja, jetzt ende mal auf einer positiven Note und so. Ich meine, du musst es ja auch irgendwo Anzeichen für geben, weil ansonsten lügt man sich halt nur selbst in die Tasche. Und ja, ich meine, vielleicht hat man jetzt, weil das muss man ja auch nochmal sagen, mein Buch, es ging ja im Dezember in den Druck. Im Februar kam es raus, dazwischen war noch der Januar. Also dazwischen
Du
war
meinst die 10 Jahre im Januar?
genau die 10 Jahre im Januar, wo wir Venezuela hatten, Iran, Grönland, ne? Und da hätte ich wahrscheinlich jetzt auch noch mal ja ein paar Absätze anders geschrieben. Auch jetzt gerade die Rede von Mark Carney, wenn man das dann wirklich als Zeitenwende begreift. Weil ich meine, ein Problem, das ich hatte, ne, deswegen ja auch Ignoranz des Westens im Untertitel, dass man sich überhaupt nicht bewusst war, zum einen, wie man selbst in der Welt wahrgenommen wird, zum anderen, was man selbst in der Welt veranstaltet hat. So, ne? Deswegen lege ich auch den Schwerpunkt in dem Buch bewusst darauf, und weniger darauf jetzt, was irgendwie, keine Ahnung, für politischer Blödsinn in einzelnen Ländern oder so gemacht wird. Weil das gibt es natürlich auch so. Ne? Das sage ich ja auch nicht, dass das nicht existiert und alles die Schuld des Westens ist oder so. Das wäre natürlich auch Quatsch. Aber ich sage ganz bewusst so, wir konzentrieren uns darauf, was wir im Westen eben falsch gemacht haben. Und es gibt einfach kein Bewusstsein und keine Öffentlichkeit für diese Themen und diese Punkte, die ich da mache. So, und solange es das nicht gibt, ja, ist das halt schwierig, da auch irgendwie politisch so ein bisschen Bewegung reinzubekommen. Und wenn da politisch keine Bewegung reinkommt, also wie will man da irgendwas ändern? So, ich glaube, Davos hat jetzt in der Hinsicht vielleicht ein bisschen was geändert. Auch diese Grönland-Sache und so, hoffe ich mal, dass Europa jetzt merkt, naja, wir müssen halt auf eigenen Beinen stehen. Und die einzige Möglichkeit, auf eigenen Beinen zu stehen, ist natürlich zum einen erst einmal eine deutlich bessere europäische Zusammenarbeit und zum anderen auch ganz andere Beziehungen mit den vielen Mittelmächten dieser Welt. Das sind so die zwei Punkte, die Europa auf jeden Fall braucht, wenn es halt nicht, ja, ich sag jetzt mal, zwischen den USA und China irgendwie zerrieben werden sollte. Und vielleicht ist das ein bisschen mehr Bewusstsein jetzt mit, ne, Grönland, Davos und so weiter. Vielleicht war das eine Art Startschuss, wo wirklich ein anderes Denken langsam anfängt einzusetzen, ne? Weil das seine Zeit braucht und so, das ist ja auch irgendwo klar. Aber genau, also die 10 Jahre im Januar, die waren da eben noch nicht mit drin in diesem Buch. Und ja, vielleicht war das bei all dem Schrecken, der da passiert ist in der Welt, dann doch irgendwo so ein Startpunkt, für das Einsetzen eines Umdenkens.
Es ist ja der irgendwie gefühlte 6. Monat im Februar jetzt. Insofern werden das lange, lange Jahre, 2026. Und es wird, glaube ich, umso schlimmer, umso näher auch die Midterms rücken. Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass er völlig durchdreht. Und seine Entourage auch. Weil sie, sobald sie die Midterms verlieren, jeden einzelnen Tag im Kongress verbringen werden und sich erklären werden müssen. Ja. Und ich glaube auch, jede Menge Impeachments folgen werden, aufgrund der nicht nur des ganzen Wahnsinns, sondern auch der Korruption, die da gerade im Weißen Haus passiert. Und ich würde sagen, ja, anschnallen und festhalten, das wird nur noch schlimmer. Es wird nur noch schlimmer. Und ich warte auf den Moment, der wirklich auch bei den deutschen Politikern das Fass zum Überlaufen bringt. Und ich glaube nicht, dass Grönland dieser Moment war. Bei der deutschen Bevölkerung? ist der Moment schon längst angekommen. Und ich verstehe nicht, warum der deutschen Politik weiterhin an diesem Staatsräson Israel und Verbündete in den USA festgehalten wird. Es ist einfach nicht mehr glaubwürdig. Und die Bevölkerung will den Scheiß auch nicht mehr. Die haben die Schnauze voll von dem ganzen Mist.
Ja, aber also ich sag jetzt mal, Denkzyklen in der Politik, die brauchen halt auch ein bisschen was. Und ja, das ist, ne, also ich sag mal, selbst auch mit diesem Exportmodell und so, ne, wo wir herkommen, das dauert einfach, bis so neue Denkmuster entstehen, bis man überhaupt anfängt, die Welt vielleicht ein bisschen anders zu denken. Ja, wenn uns jetzt die Exporte wegfallen, so wie können wir dann unsere Wirtschaft entwickeln? Ja, und dann ist halt so die erste, naja, muss man halt irgendwie Löhne hoch, ah, Löhne hoch, aber das bedeutet doch Arbeitslosigkeit und das können wir ja nicht. Und ne, also ich meine, das ist genauso wie mit diesen transatlantischen Beziehungen. Ja, und da gehört ja auch ich sage jetzt mal, Beziehung zu Israel ja auch mit rein, wo man ja auch, also zum einen an dieser Beziehung finde ich eher sieht, wie wenig wir Deutschen gelernt haben aus den Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Also das ist die eine Seite und zum anderen war das natürlich auch damals die Motivation der Normalisierung der Beziehungen. Die war da ja auch ganz klar von wegen, naja, also ne, aus diesem Paria-Staat, der man dann war und wirklich die schlimmsten industriellen Massenmorde begangen. Die es gibt mit einem Organisationsgrad, ja, es fehlen einfach einem die Worte. Und da muss man halt mal gucken, wie man sich in die in Anführungszeichen zivilisierte Welt wieder einordnen kann, wenn man halt der Welt wirklich gezeigt hat, so wir sind die Barbaren, ne? Also und da war dann ja, die Beziehung zu Israel eben ein ganz wichtiger Baustein eben in der westlichen Außenpolitik. Der Bundesrepublik, wobei ich da auch gedacht habe, so, naja, also es ist auch irgendwo, wenn man sich jetzt anguckt, wie freundschaftlich diese Beziehungen, in Anführungszeichen, also auf politischer Ebene, die Beziehungen dann waren, dann hatte das sicher auch was mit der eigenen Aufklärung und so zu tun, ne, über die Shoah. Ob das jetzt in der Schule war und auch der Erinnerungskult, also es gibt da auch schon gute Elemente, sage ich mal, aber nichtsdestotrotz die Art und Weise, wie ja, Jüdinnen und Juden, die jetzt nicht auf Parteilinie von Netanyahu oder Staatsräson sind, verprügelt werden, weggesperrt werden, wie andere Gruppen, vor allem jetzt ne, Palästinenser, entmenschlicht werden. Also all das zeigt mir so, na Leute, ihr habt es nicht begriffen. Also es geht hier nur um euch, ja, um irgendwie die Schuld.
Euer Bild von euch
Genau,
selbst,
euer
ja.
Bild von euch selbst. Ihr wollt jetzt hier irgendwie besonders zeigen, dass ihr irgendwie mit euren Großeltern oder so nichts zu tun hattet und die richtigen Lehren daraus habt ihr mitnichten gezogen. Ja, also das wird alles dauern. Das wird alles dauern. Ich glaube tatsächlich jetzt mit Grönland, dass das vielleicht mal ein Punkt war,
Konsequenzen hat, ja.
genau, wo man sagen kann, so, okay, es geht jetzt langsam los, jetzt Eis, ne, geht irgendwie ja, auf die eigene Bevölkerung los, erschießt die eigene Bevölkerung. Also es ist ja unfassbar, was dort in den USA gerade abgeht. Und ich meine, das ist jetzt ein weiterer Punkt, wo man dann sagt, naja, wollen wir halt wirklich mit so einem Land irgendwie Großpartner sein? Und selbst wenn es jetzt halt bei den Midterms irgendwie schwierig werden sollte, ne, also ja, wäre das halt noch ein weiterer Punkt, sage ich mal, wo, weil irgendwann kannst du es ja nicht mehr, irgendwann kannst du die Realität ja nicht mehr so komplett ausblenden, wie es weite Teile, sage ich mal, der politischen und medialen Eliten bei uns tun. So, das geht ja irgendwann nicht mehr.
Naja, man muss ja auch bedenken an dem Punkt, selbst wenn Trump die Midterms gewinnt, es wird ein absolutes Chaos sein, ja. Die USA sind kein zuverlässiger Partner mehr. Die sind dann nur noch mit sich selbst beschäftigt.
Ja,
Und
aber das sind.
der nächste Präsident, egal wer es wird, wird diesen Kurs von wir projizieren Macht nach außen, damit wir so tun können, als wären wir noch stark und bedeutungsvoll, ja, weiterführen. Und das wird ja
Ja.
trotzdem weiterhin die Welt destabilisieren. Also an der Änderung unserer eigenen Realitäten kommen wir nicht vorbei, weil dieses Land wirklich dermaßen in der Tonne ist.
Genau, und je mehr Punkte eben hinzukommen, desto deutlicher wird das ja auch, ne? Weil ich meine, das ist
Ja.
dann halt wie, keine Ahnung, in jeder Beziehung. Sag jetzt mal, wenn man halt irgendwie sich auf eine monogame Beziehung oder so geeinigt hat, ja, der Partner einmal fremd geht, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal,
Aber
also, ne?
Schatz, ich hab's ja gar nicht so gemeint. Und ich liebe
Ja,
dich
ich habe das so
doch.
gemeint und
Ja,
dann
ja, ja.
wieder, ja, das war auch nicht so und dann, keine Ahnung, vielleicht noch mit ein bisschen mehr Offenheit und Dreistigkeit beim nächsten Mal. Und also ich meine, irgendwann muss man es ja checken, so, das geht ja nicht.
Naja,
Und
die Konservativen in Deutschland haben ja mit Bruch von monogamen Strukturen überhaupt gar kein Problem, solange es der Mann tut. Ja, wir ertragen einfach alles, also insofern.
ja, also ja, und wahrscheinlich hätten die oder Teile der Konservativen, wobei ich weiß nicht, ob ich sie dann noch als konservativ bezeichnen würde. Ich glaube, da müssten wir auch langsam einen anderen Begriff für finden, weil konservativ ist für mich eigentlich was anderes. Aber ja, wenn man sich da teilweise auch die Unterstützung aus diesem Milieu für immer noch für Trump oder für ICE oder sowas anschaut, dann muss man ja schon sagen, also viele von denen wären halt auch glücklich, wenn sie halt wieder sowas in Deutschland hätten, wo sie ja im Grunde völlig rechtsfrei, unabhängig von irgendwelchen rechtsstaatlichen Fesseln ja gegen Migranten vorgehen könnten oder so. Teilweise macht man das ja auch schon, ne? Also ich meine, die Zurückweisungen an den Außengrenzen sind de facto rechtswidrig, trotzdem macht man das. Von daher muss man halt auch schon sagen, ja, also selbst inhaltlich, also Spahn hat das ja im Juni 24 oder Juli, weiß ich gar nicht mehr, so in Anführungszeichen schön gesagt, ne? Also naja, ich mag halt den Stil von Trump nicht, aber so die Inhalte, da können wir schon zusammenkommen und
Und zwischenzeitlich sind mehrere Menschen in ICE-Aufbewahrungsstätten gestorben. Frauen hatten Fehlgeburten. Und auf offener Straße werden US-Bürger erschossen.
Ja,
Also
und
unter anderem eine Krankenschwester, ein Mann, der Krankenschwester war.
ja, und ich meine,
Und
wenn
damit
man,
hat dann Spahn wahrscheinlich auch kein Problem.
ja, und ich meine, wenn man sich anguckt, dass es auch bei der CDU jetzt einen harten Kern von Abgeordneten gibt, die unbedingt mit der AfD zusammenarbeiten wollen, also dann sieht man halt schon, wo die Reise hingeht, ne? Die Konservativen haben wirklich in den letzten Jahren konservative,
In
also
Anführungsstrichen.
in Anführungsstriche, genau, haben völlig den Kompass verloren und auch den Verstand verloren, würde ich sagen. Also mit manchen Leuten, ja, es ist also der, also.
Aber das ist doch, um ehrlich zu sein, Patrick, das ist doch das, was Dobrindt immer wollte. Ja, eine konservative Revolution, was ja in sich schon mal ein Oxymoron ist, weil ja Konservative keine Revolution machen könnten oder sollten oder dürften, weil sie ja auf das Festhalten am Alteingesessenen sind. Ja, und Revolution ist das Umwerfen aller Traditionen. Aber halten wir uns nicht mit Logik auf bei der konservativen Partei Deutschlands? Insofern, dieser Zustand ist das, was Dobrindt immer wollte. Ja? So viel autoritärer Druck gegen alles, was irgendwie geartet links ist in der Gesellschaft und gegen alles Fremde und damit am liebsten dann auch mit Kooperation mit den USA und all den wirklich verkommenen Objekten, die da aktuell Politik machen, ja. Und das ist, also mich überrascht das alles gar nicht mehr, um ehrlich zu sein.
Ja, bei
Die haben
mir.
völlig, die haben, du hast recht, die haben völlig den Verstand verloren, weil sie denken, Merkel war hier irgendwie die größte Katastrophe, die ihnen je passiert ist, während Merkel 16 Jahre für die CDU das größte Geschenk war, das sie überhaupt hatten. Diese Partei, Angela Merkel hat darüber hinweggetäuscht, wie verkommen und inhaltsbefreit und auch von Idioten durchsetzt die CDU-CSU ist.
Ja, auch da, ne, gerade auf Bundesebene, das muss man auch mal noch hinzufügen. Aber ja, also da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und wenn man sich da überlegt, ne, Stichwort, welche Parallelen zur Geschichte und so, wie die Konservativen immer Steigbügelhalter für irgendwelche faschistischen Regierungen dann letztendlich waren, dann ja, also ne, muss natürlich nicht heißen, dass es jetzt dieses Mal so sein wird. Aber wenn es dieses Mal so kommt, können wir uns ziemlich sicher sein, dass die Konservativen da eine entscheidende Rolle spielen. Und das tun sie ja ohnehin schon, ne? Also ich meine, der ganze Diskurs, die Position der AfD legitimiert hat, teilweise übernommen hat, jetzt angefangen hat umzusetzen und so.
Also alle Forderungen unter anderem des Wirtschaftsrates kann ich auch aus dem AfD-Parteiprogramm und den Wahlprogrammen übernehmen, ja? Da steht viel von dem drinne, was der Wirtschaftsrat unter anderem fordert. Also es ist absolut abartig. Aber okay, wir sind schon wieder bei der Selbsthilfegruppe angekommen. Was ich gar nicht so schlecht finde, ich glaube, wir müssen einen aufmachen. Trotzdem, hast du sonst noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer zum Abschluss?
Ja, dass
Außer
man
natürlich, lest Patricks Buch.
ja, vielleicht sogar noch wichtiger, noch wichtiger als das, ist einfach, dass man da nicht komplett irgendwie jetzt hinwirft und sich davon demotivieren lässt und so. Also ich meine, ne, wir klangen jetzt hier recht zynisch teilweise mit ja, einzelnen Lichtblicken und so, die es halt vielleicht in Spanien gibt oder in New York. Aber nichtsdestotrotz, ja, gibt es halt keine Alternative, um irgendwie weiterzumachen. Und der muss man sich dann halt irgendwie, also ich finde es immer ganz schön, wir hatten mal vor ein paar Jahren ein Projekt mit dem Büro des Papstes, also Papst Franziskus noch. Und im Zuge dieser, also er hat uns halt drei Fragen geschickt, die wir dann in einem Essay zusammen beantworten sollten. Und da haben wir dann halt ja in so verschiedenen Workshops und Gruppen und so mit unterschiedlichen Personen des öffentlichen Lebens, sage ich mal, zusammengearbeitet. Und eine Person davon war Rabbi Sergio Bergmann, ehemaliger Umweltminister Argentiniens. Ganz, ganz toller Typ. Und wo er Umweltminister werden sollte, dann hat der Papst Franziskus gefragt und meinte so, ah, irgendwie, ne, also, ich fand es auch mal cool, er hat Papst Franziskus immer so als seinen Personal Rabbi bezeichnet. Und naja, dann meinte er so, ne, was soll er machen, weil eigentlich will er nicht, aber irgendwie, ne, wird es halt vielleicht doch schon jetzt bestimmte Hebel geben, um, ne, was Positives zu bewirken und so. Und dann meinte der Papst zu ihm nur so, also wenn du in die Politik gehst, dann achte einfach nur, also geh nicht mit dem Gedanken rein, dass du irgendwas verändern kannst, sondern guck einfach, dass die Politik dich nicht verändert und wenn du das schaffst, dann wird alles gut. Und ich glaube, da ist es halt auch, also da würde ich jetzt genau für dasselbe plädieren, dass man sich halt ja einen gewissen Panzer dann dagegen aufbaut und auch weiß, dass ja, das, was jetzt ist, halt eben nicht, also ne, es gibt dann halt auch möglicherweise bessere Alternativen. Wie gesagt, ich glaube, die werden zivilgesellschaftlich irgendwie geschaffen werden müssen. Und mit Zivilgesellschaft meine ich jetzt nicht nur die klassischen NGOs, sondern halt wirklich auch dieses ganze Ökosystem mit drumherum, Kirchen, Vereine, Gewerkschaften kann man dazu zählen. Also das ist eben so. Naja, diese Basis der Massen, sage ich mal, ist, die da einen gewissen Widerstand gegen vorbringen wird. Und ja, dass man sich dann einfach von den vielen Rückschlägen und den vielen Absurditäten, die wir jetzt gerade im politischen Raum erleben, dass man sich davon nicht kaputt machen lässt.
Okay, Patrick, halten wir einfach daran fest, an den Hoffnungen, an dem Guten. Du weißt ja, was man in Star Wars sagt.
Was sagt man da?
Da sagt man, Rebellionen sind auf Hoffnung gebaut.
Ach so, okay, na gut.
Also so nach dem Motto, Hoffnung ist alles, was uns bleibt.
Ja, und ich
Wenn die
meine,
Zeiten schlimm stehen.
genau, und ich meine, diese einzelnen Lichtblicke, die haben wir ja dann tatsächlich. Und wer weiß, vielleicht finden sich ja auch in Deutschland irgendwie perspektivisch mal politische Figuren, um die man sich dann scharen kann, wo man dann wirklich sagen kann, ja, das sind Leute, die jetzt vollkommen für die Ideale XY stehen, die haben kein Problem, sich mit den mächtigen Interessen anzulegen und wirklich im Sinne der Mehrheit zu arbeiten. Und ja, dann kann das Ganze auch schon wieder schnell kippen.
Okay. Herzlichen Dank jedenfalls, dass du hier warst. Es war mir wie immer eine Freude. Ich freue mich schon auf nächste Werke. Vielleicht mit mehr positivem Ausblick und mehr Hoffnung und mehr Optimismus. Gucken wir mal. Bis dann. Tschüss.
Hoffen wir es. Vielen Dank für die Einladung. Ciao.